Dann freut mich, euch hier wiederzusehen. Wir wollen diesen Abend ja noch miteinander verbringen und wollen uns Gedanken machen über Heiler. Also das heißt Geistheiler und so etwas. Bevor wir uns dem zuwenden, habe ich hier noch ein Buch mitgebracht, das reiche ich mal herum. Da war vorhin ja mal die Frage aufgetaucht, so bei Reiki, was so alles dazu gehört. Hier ist zum Beispiel ein Reiki-Handbuch. Da geht es darum, wie man Reiki praktizieren kann. Die Symbole, die vorne drauf sind, sind auch dann typisch eben die taoistischen, wie sagen sie, chinesischen. Es sind auch Elemente der hinduistischen Medizin mit darin. Also hier wird das folgendermaßen vorgestellt. Reiki bedeutet universelle Lebenskraft. Mit den Schwingungen der Reiki-Energie lässt sich das innere Selbst mit dem äußeren Wirken in Harmonie bringen. Immer mehr Menschen lassen sich von der Reiki-Methode selbst Kanal für eine universelle Lebensenergie zu sein begeistern. Das im Reiki-Handbuch werden die Geheimnisse und die Anwendungsmöglichkeiten dieser subtilen Heilkraft und wie man sie erlangen kann, umfassend beschrieben. Es ist ebenso ein einführendes Werk wie detailgenaues Lehrbuch für die eingeweihten Reiki-Praktizierenden. Und dann Walter Lübeck, eben der Autor hier, beschreibt den Weg zur heilenden Liebe, zeigt ebenso Möglichkeiten wie Grenzen der Reiki-Anwendung auf und erklärt den Sinn der Zeremonie bei der Reiki-Ganzbehandlung. Die Reiki-Positionen werden in einfühlsamen, klaren Illustrationen dargestellt. Ihre Wirkung auf den Organismus und das feinstoffliche Energiesystem, Chakras, genau beschrieben. Man erfährt, wie Kristalle und Düfte in der Reiki-Behandlung mit einbezogen werden können, wie man mit Reiki auch Pflanzen und Tiere behandeln kann und erhält Antwort auf die am häufigsten über Reiki gestellten Fragen. Also, wenn ihr über Reiki Bescheid wissen wollt, könnt ihr dann hier weiter nachlesen. Ist natürlich eine Werbung dafür, nicht? Ja, ich reiche das mal herum, falls da jemand ein bisschen drin blättern will. Und das, was wir hierbei auch gleichzeitig merken, ist, dass viele dieser alternativen Heilmethoden auch dann ineinander greifen. Das heißt, die lassen sich miteinander kombinieren. Ich habe ja auch gesagt, dass die Leute, die an einem Ende anfangen, setzen sich auch mit dem anderen auseinander. Das fließt dann alles so zusammen. Naja, heute Abend geht es ja nicht speziell darum, sondern um Heiler, Heilungspersönlichkeiten, Geistheiler. Heutzutage ist es so, dass diese Wunder- oder Geistheiler, die in vergangenen Jahrzehnten erst eine Randerscheinung gewesen waren, relativ weit verbreitet sind und auch einen relativ großen Zulauf erfahren. Im 19. Jahrhundert waren es Personen wie der Anton Mesmer, der versuchte, durch Handauflegung magnetische Energie zu übertragen, um die Menschen dadurch zu heilen. Das war eine große Diskussion im 19. Jahrhundert, aber hier ein ähnlicher Vorgang, wie das heute der Fall ist. Wir könnten auch im weiteren Sinne die Reiki-Therapeuten mit da hineinziehen, denn die versuchen ja durch eine kosmische Heilenergie, so wie ich es gerade gesagt habe, Heilung zu bewirken. Also das Besondere, was hier jetzt hängt es nicht so stark an der Methode, sondern Heiler, da sind die Personen stark im Mittelpunkt. Die Personen, die Vermittler einer übernatürlichen kosmischen Energie sind oder einer göttlichen Energie, zu den Menschen, die dadurch geheilt werden. Das gibt es natürlich auch in einer ähnlichen Weise in manchen charismatischen Kreisen, wo dann ebenfalls Heiler auftreten und zwar häufig mit einem ganz ähnlichen Vokabular auftreten. Dann wird einfach gesagt, eben der Geist Gottes oder die göttliche Energie fließt durch mich hindurch und heilt die Menschen. Und die Worte können fast wörtlich genauso auch von Reiki-Therapeuten oder auch von anderen Geistheilern kommen. Also das heißt hier, das Prinzip, die Vorbeschreibungsweise ist dann eine ziemlich ähnliche. Wir finden darüber hinaus auch verschiedene Magier oder Schamanen oder Spiritisten, die dann darüber reden, dass sie ihren feinstofflichen Heilstrom, also der Begriff feinstofflich, kommt dann immer wieder vor. Feinstofflich meint einfach Materie, ist grobstofflich. Feinstofflich ist dann die Seele, der Ätherleib, der Geist, die Energie, das ist feinstofflich. Das hat also nicht direkt mit physikalischen Zusammenhängen zu tun, sondern einfach hier sind das typische esoterische Bezeichnungen. Manchmal sprechen sie auch von Heilenergie, so ähnlich war es ja hier in dem Buch beschrieben worden, oder es wird dann von übersinnlichen Geistführern berichtet. Das heißt, man nimmt Kontakt auf mit übernatürlichen Geistern und Kräften und die führen einen zur Erkenntnis, wo die Ursache der Krankheit ist und wie man damit umzugehen hat. Ich werde nachher auch ein paar Beispiele nennen aus diesem Buch jetzt. Utumos, spirituelles Heilen, der andere Weg zur Gesundheit. Ich wollte oben gerade noch ein weiteres Buch heraussuchen, das war gerade ausgeliehen von einem Herrn Wiesendanger. Geistiges Heilen heißt das. Das ist noch wesentlich umfangreicher und dicker. Das ist so eine Art Kompendium für Heiler in Deutschland, was die da alles so machen. Hätte euch da gerne noch ein paar Beispiele genannt, aber das ist im Moment eben ausgeliehen. Deshalb, ich werde euch so ein paar nennen und hier dann nachher auch noch welche heraus, wenn wir das dann beurteilen wollen. Also wir haben so verschiedene Gruppierungen von ihrem religiösen Hintergrund her, von ihrer Ideologie her, die aber alle mit diesem Anspruch auftreten, wir sind Heiler. Dann ist es so, dass eigentlich alle Geistheiler sich auf höhere übernatürliche Heilkräfte berufen, dass in den meisten Fällen die Hände zur Übertragung dieser Energie benutzt werden. Es gibt natürlich auch die Fernheiler, die machen das dann so, dass sie irgendein Foto oder einen Gegenstand dieser Person haben wollen und dann die Energie über den Kanal des Fotos sozusagen auf die Person übertragen. Aber normalerweise ist das eben mit der Hand. Darüber hinaus haben sie häufig die Fähigkeit, über Visionen, Audition oder dann auch in Form von Trance Erfahrungen weiterzugeben, woher eine Krankheit kommt. Oder auch, um gegen diese Krankheit zu kämpfen. Die Heilenergie können Sie eben, wie gesagt, auf die Person, über Fotos, über Gegenstände dieser Person, Haare, Blut, Speichel oder irgendwelche anderen Sachen übertragen. Es gibt dann eine ganze Menge Lehrgänge, Wochenendseminare und Ähnliches. Es gibt dann auch Bücher, Videokassetten, alle möglichen Sachen, wie man sich als Geistheiler ausbilden lassen kann. Manche berichten auch von einer besonderen Berufung dazu, aber viele legen Wert darauf, man könnte das auch ganz normal lernen. Es gibt dann andere, zum Beispiel Geisterchirurgen, vielleicht sind die da und dort auch bekannt, insbesondere auf den Philippinen und in Südamerika. Das heißt, die begeben sich in Trance und dann operieren sie in Trance. Und die sagen dann eben, dass jenseitige Kräfte, Energien sie führen, damit sie richtig operieren. Und zwar gibt es die einen, die wirkliche Operationen durchführen. Also er ist in Trance und dann Skalpell, und dann wird er operiert. Und das klappt dann hinterher auch noch. Die überleben sogar meistens die Leute, die dann operiert werden. Aber es gibt auch die Geisterheiler, die dann zum Teil von den Medien aufs Korn genommen werden, wo dann die Vermutung etwas naheliegt, dass möglicherweise auch Betrug mit im Spiel ist. Das heißt, die operieren, ohne dass etwas geschieht. Das heißt, also die machen jetzt, nehmen die Hand, wir fahren dann über den Bauch rüber und dann ist dann ein bisschen Blut drauf. Und dann drücken sie ihre Hand da rein, dann holen sie eben da diesen Krankheitsherd heraus und plötzlich haben sie irgendwas Fleischiges, Blutiges in der Hand. Das wird dann natürlich weggeschmissen oder verbrannt oder so, denn das ist ja der Krankheitsherd. Und hinterher ist das natürlich alles sofort wieder verheilt, sobald man das Blut weggewischt hat. Es gibt dann einige, die hat man des Betruges überführen können, nämlich dass sie sagen, im Ärmel haben sie so eine kleine Blase, wo da ein bisschen Blut rauskommt, dann lässt darüber so, ne, dann hast du ein bisschen Blut drauf und dann holen sie ein paar Gedärme vom Huhn hier aus der Hand und dann fällt das da rein, holst du das raus und dann geht es den Leuten hinterher auch gleich besser, wenn sie dann ihre Energien so verloren haben. Also das sind auch das sind dann die Geistchirurgen. Also das heißt, die durch geistige Energie Operationen vollziehen, chirurgische Operationen. So etwas gibt es da auch. Etliche der Geistheiler sind in der Zwischenzeit durchaus auch verurteilt worden, weil sie ihren Beruf ohne amtliche Genehmigung ausgeführt haben. Das gibt es auch, weil sie falsche Versprechungen gehabt haben, weil sie nicht erfüllbare Hoffnungen geweckt haben und ihnen dann auch der Betrug nachgewiesen worden ist. Ungestraft gibt es eine ganze Menge Heiler, die selbst bei schweren Leiden wie Krebs, Gehirntumoren, AIDS und so weiter sagen, geheilt zu haben und häufig dafür hohe Summen in Empfang nehmen. Weil hier ist es gerade bei den Schwererkrankten, also bei denen, die fast aussichtslos sind, das ist immer eine sehr, sehr beliebte Zielgruppe für Geistheiler, wie auch für andere Scharlatane, weil diese Leute bereit sind, alles zu bezahlen und weil die hinterher sich nicht mehr beschweren können, wenn es nicht geklappt hat. Also das ist tatsächlich relativ weit verbreitet da in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel der Esoteriker Robert Sebastian verspricht in seinem Buch Die neuen Heiler Hoffnung für Millionen, wenn kein Arzt mehr helfen kann. Längst sind die teils unglaublichen Fähigkeiten der Geistheiler in wissenschaftlicher Unterstützung bestätigt worden. Sie erwecken Menschen aus dem Koma, sie lassen auf unerklärliche Weise bösartige Hirntumore verschwinden. Ja, selbst scheinbar hoffnungslose Gelähmte befreien sie von ihrem Rollstuhl. Sicher ist, dass hier schon hier eine schier grenzlose Kraft am Werk ist, die grundsätzlich jede Krankheit heilen kann. So heißt es dann in dem Buch. Und da werden natürlich Erwartungen mit geweckt, ist ja klar. Man könnte sich ganz nebenbei fragen, warum diese Menschen nicht jeden Tag ein anderes Uniklinikum besuchen, mal schnell über die Betten gehen und zack, alles ist leer dabei. Oder ich würde empfehlen, warum stellt die AOK solche Leute nicht ein? Also das heißt, müsste man gar keine weiteren Kosten mehr haben, man hätte keine Probleme mehr mit Überbelegung und sonst etwas, zack, alles fertig. Ja, das Problem ist eben, dass das halt nicht immer funktioniert. Denn wenn es so funktionieren würde, wie es in dem Buch steht, dann gäbe es ja auch keine Kranken mehr.
Empfehlung an Ulla Schmidt.
Bitte?
Empfehlung an Ulla Schmidt.
Ja, genau. Das müssten wir ja mal schicken. So ein paar solcher Heile anzustellen und dann wäre es kein Problem mehr. Dann könnte der Krankenkassenbeitrag gegen null sinken.
Genau. Betriebskosten
werden gesenkt. Eben, genau. Also wenn diese Versprechungen wirklich stimmen würden, und wir werden nachher noch darüber sprechen, stimmen sie, wie geht man genau damit um? Ja, hier wurde ja sogar von wissenschaftlichen Untersuchungen geschrieben in diesem Buch. Echt? Jetzt nur die Frage, was meinen die genau damit, mit den wissenschaftlichen Untersuchungen? Es gibt da nämlich keine eindeutigen wissenschaftlichen, die dafür sprechen. Aber man ist sehr schnell mit solchen Begriffen an der Hand dabei. So gibt es einige kleinere Prüfungen, die man mal versucht hat durchzuführen. Zum Beispiel hat das Schweizer Fernsehen im Jahr 1994 solch einen Test durchgeführt mit einem bekannten griechischen Geistheiler, Christos Drosinakis. Und den hat man dann eben so getestet und man konnte bei den ganzen Heilungen, die er verkauft hat, so keinen einzigen echte Wunderheilung nachweisen, sondern lediglich Besserung, Placebo-Effekte und ähnliches mehr. Also das heißt, man hat jetzt zu der Veranstaltung gegangen, hat dann hinterher alle mal untersucht, die da nun auf dem Podium geheilt worden sind und bei allen war keine eindeutige medizinische Heilung hinterher feststellbar, obwohl sie als solche gefeiert worden sind. Als ein Beispiel dafür. Und der Mann gilt immerhin als einer der renommierteren Heiler, also nicht als einer, der nur und so nur das irgendwie am Rande tut.
Kommst du eigentlich auch noch auf die christlichen Heiler?
Ja, komme ich dann auch noch. Dann gibt es zum Beispiel den österreichischen Wunderheiler Leonhard Hocheneck. Der wurde während solch einer Untersuchung sogar eines Betruges überführt. Der hat die Leute lange Zeit mit von sich beeinflusst. Und zwar hat er nämlich von einem Heilstrom gesprochen, den er per Handauflegung weitergeben kann. Und der hat tatsächlich einen Heilstrom weitergegeben, und zwar im wortwörtlichen Sinn. Man hat dann nämlich hinterher festgestellt, dass er in den Absätzen seiner Schuhe starke Akkus gehabt hat und dann eben so drehte in den Händen und da haben die Leute tatsächlich einen Stromstoß bekommen. Nicht? Und die haben wirklich was gespürt. Nur das war halt nicht die Heilenergie aus dem Kosmos, sondern das war die elektrische Energie dabei. Und weil aber die Hoffnung so stark war, haben alle gemerkt, das habe ich ja erfahren, das habe ich ja gemerkt, das war ja so. Und die meisten Leute, die da hingehen, sind natürlich sehr unkritisch und sind dann gerne bereit, ihre Erfahrung auch entsprechend der Werbung dieser Personen zu interpretieren. Hocheneck ist nach wie vor aber weiter unterwegs und selbst Leute wie Boris Becker oder Prinz Charles haben, zumindest laut seiner eigenen Werbung, sich an ihn gewandt, um dann von ihm geheilt zu werden. Bei solch einer Werbung weiß man natürlich nie, ob sie wirklich stimmt, aber zumindest ist bisher noch kein Dementi geschehen davon, also möglicherweise ist da noch irgendwas dran. Es gibt dann auch einige rechtskräftig verurteilte Heiler. Was sagen die wohl, wenn sie verurteilt werden? Genau. Und es sind die neidischen Schulmediziner, die sie fertig gemacht haben, die ihnen das unterschoben haben. Das ist eben generell bei alternativen Heilmethoden weit verbreitet. Wenn irgendwas schief läuft, dann sind die bösen Schulmediziner daran schuld. Manchmal wird regelrecht eine Verschwörung inszeniert. Also die Verschwörung der Kartelle von, natürlich Krankenkassen sind auch mit dabei, nicht, weil die das nicht bezahlen und so. Und die sind alle nur daran interessiert, den armen Alternativmedizinern das Leben schwer zu machen. Ja.
Es sind ja bei solchen Prozessen immer Gutachter notwendig und das können die eigentlich sachverständigen Mediziner sein.
Ja, aber die sind dann ja sozusagen entweder bestochen oder die sind selbst befangen oder so. Nicht?
Und ja.
Genau, natürlich, klar. Nicht? Ja, ganz eindeutig. Also, Ja, so kann man das zum Beispiel auch lesen in dem von mir genannten Buch von dem Harald Wiesendanger, der jetzt den Dachverband für geistiges Heilen in Deutschland gegründet hat, in dem die meisten Geist- und Wunderheiler miteinander verbunden sind. Es gibt dann durchaus auch dann verschiedene Verbindungen zu anderen sektierischen Gruppierungen, so zum Beispiel zum Bruno Gröning Freundeskreis. Das ist ein Freundeskreis, der Bruno Gröning, auch eine sektierische Organisation, der mit geistiger Kraft, aber hier mit christlicher geistiger Kraft, so sieht er das, eben Leute heilen kann. In Italien wurde Geistheilung 1996 sogar verboten, öffentlich, weil es eben viele Widersprüche, Probleme dabei gegeben hat. Und man wollte die Menschen da vor Scharlatanerie und Okkultismus schützen. Die italienische Telefongesellschaft hat daraufhin über 1000 verschiedene Service-Nummern von esoterischen Beratern gecancelt, die eben angeboten hat über Heilerfolge, Geistheiler und so weiter, den Leuten Fernheilung anzubieten. Also durchaus ein großes Geschäft. Also das waren jetzt so Sondernummern, welche man anrufen konnte, dann bezahlt man pro Minute so und so viel und der Heiler am anderen Ende, der redet dir gut zu und lässt seine Energie durch das Telefon fließen, um dich gesund zu machen. Nun, Wiesendanger schreibt in seinem Buch, was ich ja genannt habe, was ich leider jetzt nicht hier habe, nur im Zitat: Gehen Sie zuerst zum Arzt, ehe Sie einen Heiler aufsuchen. Lassen Sie jede übersinnliche Diagnose ärztlich überprüfen. Brechen Sie nie eines Geistheilers wegen ärztlicher Behandlung ab. Glauben Sie keinem, der Ihnen sofort vollständige Heilung verspricht. Wehren Sie sich gegen Suggestionen. Das ist ja durchaus eine positive Sache. Hier merkt man, es gibt dann auch intern eine gewisse Selbstkritik dem eigenen Handeln gegenüber. Ja, er versucht dann auch, sich damit auseinanderzusetzen, wie man nun diese Energie beschreiben könnte und so, kommt dann aber darauf hin, dass es jetzt unterschiedliche Energien gibt, die eben einmal Qi-Energien nennt, sind, einmal sind es diese Chakra-Energien, einmal ist es die Tao-Energie, das sei aber letztendlich alles dasselbe, die da wirkt. Und man solle, so sagt er auch, sich nicht verkrampfen, man soll die Verstandesblockaden abbauen und so etwas, weil sonst könnte man sich eben dieser wunderbaren Heilung nicht gegenüber öffnen. Es gibt dann auch Untersuchungen, wie zum Beispiel von einem André Collet, der als Strickkünstler einige solcher Heiler beobachtet hat und auch auf die Probleme hingewiesen hat. Der schreibt beispielsweise davon: Tatsache ist, dass es sich bei einem großen Teil dessen, was heute bei Glaubensheilungsveranstaltungen anscheinend passiert, nicht um Heilungen durch Gott, sondern um Trickkunst handelt. Eines der Probleme, denen ich bei Diskussionen um die Echtheit von Heilungen und anderen Phänomenen immer wieder begegne, ist, dass die meisten Menschen unterschätzen, was mittels Trickkunst tatsächlich erreichbar ist. Ich habe zusammen mit einem bekanntesten Trickkünstler der Welt, David Copperfield, Trickeffekte entwickelt, wie zum Beispiel das freie Schweben über den Grand Canyon, die sichtbare Dematerialisation durch die chinesische Mauer, das Verschwinden lassen der Freiheitsstatue, so wie einen 40 Tonnen schweren Personenwagen des Orient Express abheben und in der Luft verschwinden zu lassen. So unglaublich sich diese Illusionen anhören, müssen wir stets bedenken, dass nichts Übernatürliches daran ist. Wir könnten jedem erklären, wie diese Illusion erreicht werden. Und innerhalb weniger Minuten wäre er oder sie in der Lage, die Methode zu vollziehen. Viele Christen können einfach nicht glauben, dass jemand sie derart tief herablässt, dass er sogar Trickkunst und Täuschung bei so etwas verwendet, das als heiligste religiöse Heilungsaktion ausgegeben wird. Uns allen, ob wir Christen sind oder nicht, ist die Neigung zur Neugier und das Erlebnis eigen, der Erlebnistrieb eigen, und deshalb wünschen wir, Übernatürliches zu sehen und zu erleben. Wir möchten glauben, dass das, was wir sehen, echt ist. Und so setzen wir unsere Beurteilungsmaßstäbe herab, sobald es um etwas Jenseitiges geht. Wenn irgendetwas auf ernsthafte und ehrfurchtige Weise und in einer Atmosphäre der Ehrlichkeit selbstverständlich dargeboten wird, ganz gleich, wie unsinnig oder unglaublich es auch sein mag, ist es eine Tatsache, dass sich selbst intelligenteste und geistig kritischste Menschen durch eine schlaue und geschickte Vorführung von Tricks und Täuschung hinters Licht führen lassen. Ein Beispiel dafür. Und tatsächlich gibt es einige deutlich dokumentierte Beispiele aus der Geschichte, wo so etwas passiert ist mit Trickkunst, wo sich selbst Spezialisten haben täuschen lassen. Weil wenn jemand das eben gut beherrscht, kann er da einen Eindruck erwecken, der erstmal sehr echt aussieht. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, mal so auch von charismatischen Heilern, gibt es zum Beispiel den Howard Brown, Vorname fällt mir im Moment nicht ein, vielleicht kennt ihr den, auch ein bekannter amerikanischer Heiler und Prophet. Und der berichtet eben auch mal von, jetzt aus dem Bereich der Prophetie, einem Beispiel, Und zwar hat er dann einen charismatischen Propheten kennengelernt. Der hat immer ganz zutreffend genau gewusst, so persönliche Einzelheiten aus dem Leben eines Menschen. Und hinterher ist rausgekommen, dass der eben ein paar Leute angestellt hat, die haben mit dem Vorwand einer Meinungsumfrage auf dem Parkplatz vor dem Gebäude, die Leute wegen aller möglichen Sachen befragt, ja, woher kommen sie, was haben sie, was ist so und hin und her. Und später in der Versammlung, wo sich keiner mehr daran erinnerte, da hat er dann einfach diese Bögen bekommen und hat die dann ausgewertet, hat die Leute auf den Kopf gesagt, sie kommen da und der, sie haben den Beruf und sie fahren das Auto zum Beispiel. Und die Leute haben gestarrt, woher weiß der das, woher kommt das? Das war eine ganz einfache Sache. Man hätte sogar drauf kommen können, wenn man den Zusammenhang hergestellt hätte, da die meisten Leute, die da hingefahren sind, sehr gutgläubig waren, ist von den Zuschauern keiner auf die Idee gekommen. Ja. Also so ein Beispiel, wie das jetzt im christlichen Bereich hier in den USA praktiziert worden war. Wunderheiler behaupten häufig, von Gott eingegebenes Wissen über fremde Personen zu haben, Krankheiten zu kennen dabei. Sie nennen das im christlichen Bereich zum Beispiel Worte der Erkenntnis. Der Zauberkünstler James Randi hat auch ein Buch geschrieben über die Glaubensheiler, in dem er einige Methoden dieser Wunderheiler dokumentiert. Er, muss man natürlich sagen, ist ein gelernter Skeptiker und er weist insbesondere auf die Fehler hin, also die jetzt rein menschlicher Art sind, nicht auf die übernatürliche. Manchmal weist er darauf hin, dass eben Deckpersonen geheilt worden sind. Das heißt, man hat beispielsweise Personen eingeschleust, die gar nicht krank waren, aber krank aussahen und die konnte man natürlich auch bequem heilen. Ist ja klar, nicht? Meinetwegen, du hast einen Mitarbeiter, der bekommt jetzt mal ein Gipsbein und der wird im Rollstuhl reingefahren und der Heiler heilt ihn und zack, der springt aus dem Wagen raus und alles ist super. Also Fälle, die dokumentiert waren, wo das tatsächlich so gemacht worden ist. Das sind aber, wie gesagt, die bewusst auf Betrug gründen. Dann gibt es Professor George Peters von dem Theological Seminary Dallas. Der untersuchte Berichte von Totenauferweckungen und stellte dabei fest, dass häufig, wo von Tod geredet war, die Personen eigentlich nur ohnmächtig waren oder im Koma gelegen haben, wenn man genau nachfragte. Das heißt, von dem Publikum wurde gesagt, wow, wir haben hier einen Toten auferweckt. Nach genauerem Studium der Krankenakten, sofern es die gab, wurde festgestellt, der war gar nicht tot, war nicht mal scheintot oder so etwas, sondern war eben zum Teil einfach nur ohnmächtig, hat dann eben nichts mehr von sich gegeben oder war zum Teil im Koma. Das ist ja immerhin schon was, nicht? Wenn dann hinterher jemand wieder dabei aufwacht. Im Mai 2004 gab es dann beispielsweise Heilungsgottesdienste in der Stuttgarter Biblischen Glaubensgemeinde. Da soll es 1100 Heilungen gegeben haben. Dann wurden 2004 im Juli, also direkt im Anschluss daran, diese Leute befragt. Und kein einziger von denen, die geheilt worden war, konnte ein ärztliches Attest vorlegen. Also von der Feststellung der Krankheit vorher und nachher. Das heißt, das wird natürlich dann in der Weise nicht publiziert, sondern publiziert wird wahnsinnige Heilung, wahnsinnig viele Leute gesund. Ich war auch gerade dabei, oder bin noch dabei, ein Buch zu lesen von einem bekannten nigerianischen Heiler, der in Europa momentan unterwegs ist, Charles Ndifon heißt der. Und da gab es eine Untersuchung eines Journalisten, eines positiven Journalisten, der also für ihn eingenommen ist. Der hat eine Lebensgeschichte geschrieben und beschreibt dann auch seine Heilungsweisen und beschreibt dann von den Heilungen, die er in den letzten Jahren durchgeführt hat. Und dann ist er dem nachgegangen in den Fällen, die er das recherchieren konnte, hat dabei festgestellt, dass etwa 50% der Menschen, die von ihm geheilt worden waren, im Laufe eines Jahres wieder krank waren. Manche schon nach Tagen, andere nach Wochen, andere nach Monaten, andere nach einem Jahr. Also wo hier natürlich die Frage gestellt werden muss, wenn in der Öffentlichkeit eine solche Heilung zelebriert wird, wieso findet man dann nicht den Hinweis darauf, dass das hier nur eine Kurzzeitheilung ist, vielleicht nur für ein paar Stunden? Das müsste man eigentlich mit dann dazu nehmen, der Ehrlichkeit halber. Und dann interessanterweise waren gerade die schweren Erkrankungen diejenigen, wo die Leute hinterher nicht mehr gesund waren. Das, wo die Leute gesund waren, sind eher die Bereiche, die wir dem Psychosomatischen zuordnen würden. Auch welche, die nicht immer ganz eindeutig messbar sind. Dann gibt es ein paar Fälle, die er dann selbst, also der Journalist, nicht mehr recherchieren konnte, auch von schweren Erkrankungen. Aber der größte Teil sind wieder krank geworden. Ein anderer großer Teil psychosomatische Erkrankungen. Das heißt, alle Wirkungen von Schmerzerkrankungen zum Beispiel. und ein relativ kleiner Teil von welchen, die möglicherweise dann tatsächlich echte Heilungen sind. Also das ist, wäre ein weiteres Beispiel davon. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja, vielleicht lassen wir das einfach einmal dabei. Dann könnte ich ja ein paar Beispiele nennen aus dem Bereich von dem spirituellen Heilen, die hiermit erwähnt werden. Und zwar geht es hier insbesondere um schamanische Heiler. Diese schamanischen Heiler legen Wert darauf, dass sie ausschließlich positive Kräfte und Energien haben. Unter Schamanismus versteht man ja eine Person, die sich selbst als Wissenden bezeichnet. Also das heißt eine Person, die ein Verbindungsglied ist zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. Normalerweise wird jemand Schamane durch Berufung, auch durch ein Initiationserlebnis. Die Schamanen unterscheiden die Welt in einem sogenannten Drei-Schicht-Modell. Da gibt es eine untere, mittlere und obere Ebene. Wir können auch sagen, eine Unterwelt, die Welt, in der wir leben, die mittlere, und eine darüberliegende Geistwelt. Und die Krankheiten sind immer darauf zurückzuführen, dass es irgendeine Missstimmung zu den Geistern gibt, also zu der übergeordneten, übernatürlichen Welt. Und ein Schamane muss nun die Möglichkeit bekommen, auf paranormale Art und Weise in diese übernatürliche Welt hineinzuschauen. Und jetzt gibt es je nach Kultur verschiedene Vorstellungen davon. Manche machen das nur im Geist, andere Schamanen klettern im Geist auf einen hohen Baum, andere haben außerkörperliche Erfahrungen, andere kriechen in eine Höhle hinein. Also da gibt es verschiedene Wege, wie man in diese übernatürliche Welt hineinkommen kann. In dieses Paralleluniversum könnte man auch sagen. Es gibt dann auch verschiedene Zeremonien, wie man sich darauf einstellt. Das, was sehr häufig ist, ist eine musikalische Begleitung. Das heißt, durch bestimmte rhythmische, regelmäßige Musik begibt man sich in Trance, sodass man eben außerkörperliche Erfahrungen haben kann, besonders sensibel ist für übernatürliche Kräfte und Energien. Das ist dann ja, hat man ja vielleicht auch schon gesehen, da gibt es dann so zum Beispiel so Trommelkreise, nicht? Dann wird da so getrommelt und dann tanzen man da herum und das sind auch manche Gruppen, die eine Art Selbsttherapie betreiben, um dann in diese übernatürliche Welt hineinzukommen. Derjenige, der das Ganze lernt, der muss dann eben erst einmal eingeführt werden, meistens lässt man dem irgendwo in der Einsamkeit zurück, dann macht er da entweder Musik oder er fastet über lange Zeit, jedenfalls er wartet darauf, dass es solch eine übernatürliche Offenbarung gibt. Die meisten der Schamanen, denen erscheint dann ein Tier, eben das, was man auch Totemtier nennt, dann wird gesagt, die können sich hinterher in dieses Tier verwandeln, die können auch bewusst ihre Seele aus dem Körper herausheben. Wobei die Schamanen auch eine spezielle Idee davon haben, wie ein Mensch krank wird. Und zwar ist es nämlich so, dass sie sagen, der Mensch hat mehrere Seelen. Und wenn der Mensch eine Seele verloren hat, dann wird er krank. Diese Seelen werden manchmal auch Spirits genannt. Also, weil das ja heute eher auf Englisch ist dabei. Also, das heißt, man hat jetzt verschiedene Spirits und wenn einer von denen verloren gegangen ist, dann muss der Schamane sich auf der Suche nach dem verloren gegangenen Spirit begeben. Es gibt darüber hinaus auch das Eindringen fremder böser Mächte in den Menschen hinein und deshalb wird er schwach und wird er krank. Das heißt, nach dieser schamanischen Vorstellung ist Krankheit in erster Linie eine übernatürliche spirituelle Sache. Das ist in vielen Ländern des Schamanismus auch weit verbreitet, zum Beispiel in Ostasien oder in Nordasien, in Südamerika, in Teilen von Afrika ist das weit verbreitet. Das heißt, jede Erkrankung wird auf übernatürlichen Einfluss zurückgeführt. Entweder durch böse Geister, durch Beschwörungen, durch Magie oder eben durch Tote, die man nicht richtig beerdigt hat und deren Spirits noch weiterleben und dann das Leben durcheinander bringen, so der Menschen. Und so ist das auch, dass in den 70er Jahren ist dann eine neue schamanische Bewegung entstanden, die diesen Schamanismus, der eigentlich schon relativ tot war, wieder versucht hat, lebendig zu machen. Es gibt insbesondere zum Beispiel einen Carlos Casaneda, der ist damit für verantwortlich, oder Michael Hana. Die haben auch ein eigenes Institut gegründet. Und zwar eine Foundation of Shamanistic Studies und die bietet Kurse an, auch in Deutschland, um schamanistische Heilung erlernen zu können. Und um eben in diese Form hineinzukommen, dass man in die jenseitige Welt hineingehen kann, da werden dann, wie gesagt, Visualisierungen benutzt. Wir haben heute Nachmittag von Traumreisen gesprochen, also was Ähnliches. Ich steigere mich in eine Idee hinein, schließe dabei die Augen, mache eine innere Reise in diese übernatürliche Welt hinein. Oder eben Tanz oder eben Musik können mit dabei dienen. Manche setzen dann auch irgendwelche halluzinierende Drogen ein, um da hineinzukommen. Sterben übrigens gibt es so beim Schaman eigentlich auch nicht richtig, weil da ja nur ein Übergang in eine andere Welt hinein ist. Das überspringe ich hier mal. Also man muss dann die Seelen zurückholen, eben die einzelnen Organseelen und so weiter. Ich nehme hier mal einen dieser Heiler. Da wird jemand interviewt, 50 Jahre, Unternehmer aus Österreich, berichtet, vor 20 Jahren hätte er ein Buch über Heilen durch Gebet in die Hände bekommen. Hätte dann 1983 an einem Basisseminar teilgenommen, hat dann eine schwere Depression erlebt, hat sich 1987 an eine Trommelgruppe angeschlossen und er bezeichnet sich selbst, ist er nicht ganz sicher, ob er eben wirklich ein Heiler sei. Er sagt, die Hilfsgeister, die helfen ihm dabei. Er bezeichnet sich als religiösen Katholik, auch, so sagt er wörtlich, nicht mit Nachdruck. Er sei da eben von Jesuiten erzogen worden und das hätte ihn jetzt alles noch geprägt. Und er sei jetzt ein schamanisch tätiger Christ. Also das würde da bei ihm so zusammen gehören. 1994 hat er eben bei der Foundation of Shamanistic Studies eine Ausbildung gemacht zum Schamanen, wobei er sagt, er ist da immer noch weiter sich zu entwickeln. Hier sagt er sagt zum Beispiel auch, mit dem Umsetzen gewinnen die Schamanen Kraft, man sie gewinnt Zuversicht, Bereitschaft der Geistwesen wächst, einem zu helfen und Informationen zu geben und sich eben für das Gute einzusetzen. Er sagt, dass er heilen kann mit drei Prinzipien. Und zwar durch das Kraftholen durch einen Verbündeten. Das ist zum Beispiel ein Stein oder eine Pflanze, also ein Helfer für den Klienten. Das heißt, er lädt einen Stein mit seiner kosmischen Energie auf und dann kann der Patient den Stein mitnehmen und dann strahlt die Energie dieses Steines immer und hält den Menschen auch weiterhin gesund. Zweitens, Extraktion, das heißt, etwas aus dem Geistkörper wird entfernt, was dort nicht hingehört. Ein Vakuum wird aufgefüllt. Das heißt, er macht eine Geistreise in den Geist des Menschen, den er therapieren will, stellt fest, da ist irgendein Ungleichgewicht und füllt dieses Vakuum mit seiner geistigen Energie aus. Das dritte ist die Zurückholen von Seelenteilen. Da wird gesagt, du hast irgendwelche Teile deiner Seele verloren, die sind weggegangen, deshalb bist du krank. Und er geht dann in die übernatürliche Welt und sucht diese Seelenteile und holt die dabei zurück. Bei all dem, sagt er, ist es aber zu wichtig zu beachten, dass der Patient selbst etwas tut und im Kontakt mit dem Geistwesen Unterstützung findet. Das heißt, er will den Patienten dahin bringen, dass er das Vertrauen in die übernatürlichen Wesen gewinnt und dann selbst dauerhaft Kraft daher bekommt. Er sieht sich als ein Mittler zwischen der physikalischen und der immateriellen Welt. Ja, er sagt dann auch, dass ja eben die von seinen Krafttieren und so weiter. Wie macht er das? Wenn ein Klient zu ihm kommt, der soll ihm den Namen nennen, auch noch das Geburtsdatum und mit einem Satz das Problem. Jetzt muss er nicht mehr lange überlegen, woher das kommt, sondern sein Schutzgeist, der sagt ihm sofort, wo die Krankheit liegt und er kann durch Handauflegung den Menschen heilen und gesund machen.
Warum Datum? Geburtsdatum?
Das ist, damit er im Jenseits diesen Menschen eindeutig identifizieren kann.
Hat nichts mit Astrologie zu tun?
Nein, hierbei nicht. Okay. Sondern hier ist einfach so, wenn er jetzt in der Geistwelt ist, da sieht der Mensch ja nicht genauso aus. Und wenn er dann seine Seele sucht, dann weiß er ja nicht genau, wer das ist. Und dann muss er eben sagen können, aha, du bist Franz Müller, 1965 geboren. Und dann ist also alles klar, dann kann er ihn wieder mitnehmen. Also dafür zu identifizieren im Jenseits. Er spricht dann auch davon, dass es innere Energieblockaden gibt und dass es spirituelle Eindringlinge gibt, die identifiziert und hinterher entfernt werden müssen. Also das heißt, wenn er in die Seele der Menschen hineinkommt. Und so will er in Gesprächen mit dem Patienten insbesondere diesen Punkt finden, wo das Vakuum ist und wo der Fremde eindringlich ist, um den dann bei der weiteren Behandlung herausbringen zu können. Ja. dann lassen wir das vielleicht mal dabei. Ja, er sagt dann auch, er wirkt insbesondere eben auch so in der Öffentlichkeit, Mund-zu-Mund-Propaganda und all solche Sachen. Ein anderer Heiler, 69 Jahre alt, nennt sich selbst, wird er genannt, ein Gesundbeter. Das Heilen ist für ihn eine Art Nebenberuf. Er ist im Ruhestand und engagiert sich dort stark. Er sagt dazu, ein Mensch, der auch gesund ist, hat noch genug andere Schwierigkeiten im Leben. Deswegen ist ja die ganze Heilerei für mich das Einzige. Er begrüßt es, er sieht sich als einen christlichen Heiler an. Er sagte, seine Mutter verfügte über eine starke Seher-Eigenschaft, hat also so übernatürliche Erfahrungen gehabt. Er ist offen gewesen durch verschiedene östliche Traditionen der Heilkunde, insbesondere asiatische Heilmethoden, auch die Radiesthesie, das heißt das Hutengehen und solche Sachen. Dann hat er sich lange Zeit mit dem Spruch heilen, also dem Blutstillen und so weiter beschäftigt und dann später sich mit der Hexerei auseinandergesetzt. Er hat dann auch verschiedene Schamanen besucht und bei denen weiter gelebt, hat dann schließlich bei solch einer Fortbildung seine eigenen Hilfsgeister kennengelernt, die ihm jetzt helfen, andere gesund zu machen, die das Ungesunde im menschlichen Körper, das nennt er dann eben Spirits, ich habe das ja vorhin schon genannt, und mit denen will er den Leuten helfen. Er hilft auch mit Fernheilung, mit Foto, Wiedergeburtsdatum, um die Person identifizieren zu können. Er sagt nach eigener Aussage, dass er sogar mehrere Krebskranke mit der Methode geheilt hat. Ihm genügt dabei, dass er einfach mit den Leuten spricht, dass er diese Sachen aufschreibt und eben dann ins Jenseits hineingeht, um die Leute dabei zu heilen. Er hat, war dann auch selbst krank und hat sich dann auch selbst heilen können, indem er ins Jenseits hineingegangen ist. Er sagt, die Gesellschaft sei blind, das sei die Konsequenz aus der Kombination aus christlicher Hochreligion und Aufklärung, einer Verdummungsaktion angesichts eben dieser spirituellen Zusammenhänge. Also wir schimpfen auf zu viel Verstand und zu viel Wissenschaft und da gäbe es ja jetzt diese Alternative für ihn. Nach seiner Auffassung gibt es überhaupt gar keine Krankheit, die nicht psychosomatisch ist. Die Krankheit kann von der eigenen oder einer fremden Psyche kommen. Als eine der grundlegenden Krankheitsursachen sieht er den Verlust der Rücksichtnahme. Alle Menschen haben diese Rücksichtnahme verloren, zuerst auf die Spirits, dann auf Gott, dann auf die Gesellschaft, dann auf den Mitmenschen und am Schluss auf sich selbst. Und deshalb werden sie krank. Und das kann er ihnen dabei heilen. Darüber hinaus ist es so, dass besonders er die Geister der Verstorbenen band und bindet. Denn er sagt, dass viele Menschen krank werden, weil sie eben in unharmonischen Beziehungen zu den Verstorbenen sind. Das können selbst Tiere sein, Haustiere, die sterben, deren Seele geistert noch irgendwo herum und die macht die Menschen krank und die kann er bannen und einschränken dabei. Er hat auch mit verschiedenen Toten schon Kontakt gehabt dabei. Wie gesagt, alles als christlicher Heiler hier, nicht? Christlicher Heiler dabei. Er hat auch gesagt, dass er schon Leute mit Multiple Sklerose geheilt hat, wobei er gesagt hat, das ist besonders schwierig, denn Leute mit Multiple Sklerose leiden an einer bösartigen Persönlichkeit. Da ist also diese Verstimmung der Geister besonders tief sitzen. Und deshalb kann man sie nicht so leicht heilen. Hallo. Ja, dann, er geht eben auch davor, also er will jetzt natürlich nichts mit schädlichen Geistern und sowas zu tun haben, der Hexerei. Das dagegen nimmt er Stellung. Okay. Ja, und er sagt auch, wenn es eine Besserung gibt und die Leute ihnen geholfen ist, dann lernen sie das Vertrauen darauf und umso häufiger sie das machen, umso tiefer geht dann das Vertrauen. Er betet auch und er sagt dabei, das Gebet sei eine Hinwendung zur spirituellen Dimension. Also keine Kommunikation mit Gott, sondern eben, ich öffne mich dieser jenseitigen Energie gegenüber. Von daher gibt es für ihn auch keinen großen Widerspruch zwischen Hexerei und zwischen christlichem Glauben und christlicher Heilung. Das sei für ihn mehr oder weniger dasselbe, nur mit anderen Worten. Er sagt auch, dass man, dass das Geld natürlich in der Gesellschaft falsch ausgegeben werde, weil Politik und Verwaltung in einer Verschwörung wären, die nur die klassische Medizin unterstützen würden, würden 10% der Menschen sich dem geistigen Heilen gegenüber öffnen, wäre die gesamte Gesellschaft gesund. Seine Auffassung davon. Ja, dann ein nächster, ein Psychotherapeut, 53 Jahre alt, arbeitet auch als Psychotherapeut und nebenbei als Heiler. Er sagt, wenn ich schamanisch arbeite, werde ich öfter als Schamane bezeichnet und ich lehne es nicht ab. Da verstehe ich mich als christlicher Schamane, da ich ja auch Theologe bin. Dabei. Er ist katholisch aufgewachsen, hat eine strenge Erziehung dort durchgemacht, wollte dann auch mal eine Zeit lang Priester werden, hat dann, wie er selbst sagt, ein tiefes Einfühlungsvermögen, was ihm dann hilft, auch die Menschen zu heilen. Darüber hat er hinaus dann ein Reiki-Seminar gemacht, versteht sich aber nach wie vor als Christ. Er betont auch, er sei jetzt kein Esoteriker. Und dann hatte er 1995 eine Reise nach Sibirien gemacht, wurde da auch eingeweiht von einigen Schamanen in eben die Form des Heilens hinein. Und jetzt sagt er, wie ich die Kräfte, mit denen ich arbeite, bezeichne, hängt sehr von dem Kreis ab, in dem ich mich bewege und dessen Sprache ich dann auch spreche. Es sind für mich die Sprachen des gleichen Inhalts, egal ob ich es psychologisch vom Reichtum des eigenen Unterbewusstseins, schamanistisch von den Spirits oder aus Reiki von der göttlichen Energie spreche. Und natürlich vor Christen vor göttlicher Energie. Das sei letztendlich genau dasselbe. Was macht er? Wenn er in Trance kommen will, er reibt sich an der Stirn, kommt in Trance hinein, manchmal benutzt er auch eine Trommel, manchmal geht das auch direkt, dann hat er innere Stimmen, klare Bilder darüber, wo die Krankheitsursache dieses Menschen sind, und dann kann er in dieser geistlichen Auseinandersetzung diese geistlichen Ursachen bekämpfen. Er sei auch schon oft da, sagt er, mit negativen Kräften konfrontiert worden. Wobei er meint, es gebe an sich gar nichts Negatives, sondern negative Kräfte, so auch Krankheiten, seien eigentlich bloß verirrte positive Kräfte. Und wenn man die wieder richtig polt, dann wird der Mensch auch wieder gesund dabei. Er sagt, das sei ja sogar in der Bibel niedergeschrieben, denn schließlich Luzifer heiße doch Lichtträger, und das deutet darauf hin, dass selbst der Teufel ja eigentlich nur eine verirrte positive Kraft Gottes ist. Er ist davon auch überzeugt, dass man eben, dass jeder seine Schutzgeister hat, die ihm dann auch weiterhelfen. Also das wären jetzt mal drei Beispiele von Leuten, die man eher so dem schamanischen Heilen zuordnet, die aber durchaus Ähnlichkeiten haben mit Leuten, die wir als christliche Heiler kennen. Und manche von diesen Heilern, die ziehen auch umher und machen Heilungsveranstaltungen. Ihr könnt das im Internet nachsuchen, wenn ihr das wollt. Manchmal ganze Stadthallen, die gefüllt werden, wo dann für eingeladen wird. Insbesondere gibt es einige südamerikanische Heiler, die regelmäßig nach Deutschland kommen, um dann diese Leute mit ihrer Energie gesund zu machen. Und wie gesagt, da legen sie dann den Wert darauf, das ist eine kosmische Energie, die nicht aus ihnen kommt, sondern sie sind lediglich Werkzeuge. Natürlich profitieren sie auch davon. Klar, die Leute geben ja auch gerne für das, dass sie gesund gemacht werden. Und das fließt dann durch sie hindurch.
Schreiben Sie da auch, wie Sie Ihre Abrechnung machen, nach Vorkasse oder nach Apotheke oder...
Das schreiben Sie dort nicht. Müsste man im Einzelfall noch nachfragen, ja. Es gibt dann auch im charismatischen Bereich beispielsweise Schulen, wie du Heilung lernen kannst. Also das heißt, wie du dann das machen kannst. Allerdings geben die auch keine Garantie auf Erfolg, sondern das hängt ja immer noch zusammen, ob derjenige auch glaubt, ob derjenige genug glaubt, der jetzt geheilt wird. Manchmal liegt es auch an deiner eigenen Erfahrung. Jetzt gibt es da verschiedene Schulen. Es gibt einige Schulen, die darauf Wert legen, dass fast alle Erkrankungen haben mit übernatürlichen Kräften zu tun, das heißt mit dämonischen Einflüssen. Und gegen die muss dann gekämpft werden. Die muss man befehlen, denen muss man, dass sie eben weichen dabei. Das ist eine Schule. Die andere Schule, die gehen davon aus, dass einige Leute, eben besonders sie selbst, dann die Gabe der Heilung haben. Diese Gabe der Heilung ist dann aber nicht mehr Gott heilt, wen er will, sondern derjenige, der hinkommt, der wird per se geheilt. Dann gibt es im charismatischen Bereich auch noch die Schule, die sagt, wir brauchen das Power Evangelism, weil es am Ende der Tage eine weitere Ausschüttung des Heiligen Geistes geben wird. Und hier sei die Ausschüttung des Heiligen Geistes ein Zeichen für die Richtigkeit der eigenen Theologie und der Offenbarung Gottes in diesem Bereich. Bitte? Das ist zum Teil Bonke, das ist auch der C.P. Wagner und so solche Leute dabei. Und dann gibt es auch noch eine vierte Gruppe, und zwar die gehen davon aus, dass jemand, der Christ ist, generell gar nicht mehr krank werden kann, weil ja Jesus für unsere Sünde und unsere Krankheit gestorben ist und deshalb genauso wie unsere Sünde schon vergeben ist, ist auch die Krankheit beseitigt. Dazu gehören der Kenneth Hagin zum Beispiel aus den USA oder die Catherine Kuhlmann. oder eben in Deutschland die Bewegung Wort und Geist. Die vertreten das sehr stark und ich habe auch solche Leute schon getroffen. Da ist zum Beispiel Helmut Bauer, ist einer der wichtigen Vertreter in Deutschland, die da mit herumreisen. Wobei ich jetzt gerade letzte Woche gehört habe, dass er sich scheinbar letzte Woche, dass er da von einer Zecke gebissen worden sei und eine Borreliose-Behandlung bekommen hätte, was natürlich nicht gerade für seinen Glauben spricht. Ne? Ja. Der hat nicht direkt mit der Heilung zu tun. Das sind ja mehr Phänomene des Heiligen Geistes, die sich durch besondere Verhaltensweisen dann ausdrücken. Aber hier wird gesagt, also die Leute werden gesund. Und hier habe ich auch Leute erlebt, die gesagt haben, sie sind gesund geworden. Zum Beispiel ein Mann, der, den ich in der Freizeit kennengelernt habe, der war hier gewesen. Und der hat dann, also ist da gewesen, hat auch gesagt, ganz klar, das sei Heilung, sagen immer alle Leute würden gesund werden. Und das hat er auch, also ich habe ihn dann gefragt, er litt dann unter anderem unter Tinnitus, habe ich ihn gefragt, aber das hat er bis heute immer noch, weil er eben noch nicht genug glaubt, sagt er dabei. Dann eine andere Sache, er trug eine Brille und dann habe ich ihn auch gefragt mit der Brille, wie das nun sei. Und dann sagt er, ja, als er dorthin gekommen ist, er hat seine Brille weggeworfen, hat dann allerdings 2 Tage später gemerkt, dass er immer noch nicht besser sehen kann, dann hat er sie wieder rausgeholt. Ja, also hier, ich will nicht sagen, dass es immer so geht. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass es nicht echte Heilung dort gäbe, aber es gibt auch das, eben auch das. Und diese Sachen, wenn wir die so nennen, und die nehme ich auch, die können wir relativ einfach als falsche Erwartungen, möglichen Betrug oder sonst irgendetwas rechtfertigen. Schwieriger zu beurteilen sind dann ja die Heilungen, die wirkliche Veränderungen und Heilungen zu sein scheinen. Die müssen wir auch irgendwie beurteilen, damit umgehen. Ja, bitte.
Kennst du Paul Hübner?
Wo ist der oder was macht?
Das ist einer aus Deutschland, der auch in der ganzen Welt
rumreist. Okay. Sehr viele Heiligen. Okay. Hat der eine Bewegung oder eine Organisation, die hinter ihm steht? Muss ich mir mal aufschreiben, genau. Nein, sagt mir jetzt im Moment nichts. Ich weiß nicht, ob ich den mal gelesen habe, weil ich habe einige solcher Seiten gelesen. Könnte sein, dass ich auch auf seiner gewesen war, aber der Name, jetzt klingelt es zumindest nicht bei mir. Ja, gerne. Hast du irgendwas dann Leeres gelesen, was du erzählen kannst? Oder so ähnlich wie bei Rainer Bonke auch? Weil der berichtet auch von seiner Totenauferweckung, die er dann gehabt hat und so. Ja. Okay. Ja, eine andere Sache, die mir da einfällt, war auch eine Untersuchung. Und zwar hat dort, jetzt muss ich mal den einen Herr Yahoo, glaube ich, heißt der. Also nicht wie der heißt mit I, nicht mit J, so wie das, die Suchmaschine. Der in den USA auch ein Buch darüber geschrieben hat. Der berichtet darüber, dass er da zusammengekommen ist mit dem Benny Hinn, auch wegen Heilungen. Und ihn dann gebeten hätte, eben da einige Heilungen zusammenzustellen, die er auch getan hätte, aber auf Kontakt damit, also erstmal hat es längere Zeit gedauert, dann war es nur eine kleine Gruppe, und die er kontaktiert hat, war auch da kein Fall von eindeutiger Heilung, die jetzt also irgendwie durch Untersuchungen vorher und nachher medizinisch sich rechtfertigen ließ. Aber diese sind ja alles Beispiele, die man jetzt auch endlos verlängern könnte, die auch nicht so die einfach die Heilungen rausfiltern, die sich nach einer gewissen Zeit als keine wirklichen Heilungen herausstellen. Und ich betone das jetzt hier, weil eben ein Teil der Heilungen, die im schamanischen Bereich, wie auch im charismatischen Bereich oder im offensichtlich okkulten Bereich stattfinden, dass ein Teil davon keine echten Heilungen sind. Aber wie gesagt, das ist ein Teil. Und ein Teil davon können wir als psychosomatische Heilungen qualifizieren. Das ist eben ein Teil. Aber jetzt müssen wir dann diejenigen beurteilen, die dann wirklich übernatürliche Heilungen sind in diesem Bereich. Ja.
Kann man auch Menschen mit Hypnose heilen?
Ja, man kann das, also Hypnose ist ja eine eigene Frage, die hat nicht direkt mit Geistheilung zu tun. Hypnose ist ja, ich versuche das Bewusstsein des Menschen für eine Zeit lang auszuschalten und ihm dann eine Botschaft ins Unterbewusstsein hineinzubringen, die eine Verhaltensweise entweder verändert oder eine Verhaltensweise stimuliert. Und da gibt es einen gewissen Erfolgsgrad. Es kommt immer auf die Person drauf an, auch wie offen diese Person für die Suggestion ist und auch dafür, was es für eine Erkrankung ist, weil nicht bei allen Erkrankungen geht es. Insbesondere bei psychischen Erkrankungen funktionieren solche Hypnose-Sitzungen häufig schon. Also manchmal auch zum Beispiel beim Rauchen abgewöhnen gibt es Hypnose-Sitzungen für Rauchen abgewöhnen oder so etwas. Oder weniger essen oder mehr essen oder solche Sachen. Und das funktioniert manchmal. Oder wo Leute dann Phobien haben vor, was weiß ich, Spinnen, Ratten, sonst irgendwas. Auch da funktioniert das manchmal. Also es ist einfach darum, sozusagen Blockaden im Unterbewusstsein auszuschalten oder neue Informationsunterbewusstsein hineinzubringen, die dann mein Verhalten steuern. Das ist die Idee. Das ist aber jetzt nicht direkte Geistheilung. Wenn wir so von diesen Geistheilern in diesen verschiedenen Bereichen ausgehen, da ist dann die Frage, wie bewerten wir die? Ich habe jetzt gesagt, manche, das ist unecht, manche, die sind psychosomatisch. Was meint ihr dazu? Vielleicht könnt ihr auch noch eigene Erfahrungen oder Sachen, die ihr gehört oder gelesen habt dazu. Ja, also hier wäre das Prüfungskriterium dann ein geistliches. Das heißt, wir versuchen zu überprüfen, was wird durch diesen Geist geoffenbart, beziehungsweise durch die Person geoffenbart. Und daran können wir beurteilen, ist hier Gott am Werk oder nicht, höchstwahrscheinlich. Das ist ja ein Kriterium, was wir in der Bibel auch haben. Ich habe es ja mehrfach genannt, zum Beispiel Galater 1. Wenn euch, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Oder 1. Johannesbrief und auch andere Stellen mehr. Das wäre also hier durchaus ein biblisch zulässiges Kriterium. Ein anderes Kriterium, was wir in der Bibel noch finden, ist ja, habe ich auch schon erwähnt, die Lebensweise einer Person. Also heißt, stimmt das Leben überein mit dem, was gesagt wird? Das wird ja für Propheten und Wundertäter allgemein im Neuen und Alten Testament genannt als Kriterium. Also wie leben sie? Ist ein Unterschied zwischen Reden und Leben? Ist das Leben im Einklang mit dem Maßstäben Gottes oder nicht? Weil Gott ja eine gewisse Legitimation, Beglaubigung gibt, wenn er durch diese Person wirkt. Also das steht mir dahinter. Übrigens fällt mir gerade ein, ich wollte ja noch eine Bibelstelle lesen. Das ist nämlich die Bibelstelle, die eigentlich standardgemäß immer genannt wird bei den Personen, die sagen, dass man immer gesund ist, wenn man jetzt Christ ist. Und zwar ist das Jesaja 53. Da steht ja, und zwar, wo haben wir denn das hier? Ja, genau, ab Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn bestraft für von Gott, geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und da geht es noch ein bisschen weiter, aber das sind die zentralen beiden Verse. Also wenn jemand auftritt mit der Auffassung, Christen können nie krank werden, dann wird dieser Text mal genannt, weil das der zentrale dabei ist. Was machen wir denn mit diesem Text? Wäre möglich, es steht aber in 4, für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Da sind Krankheiten genannt. Ja.
In der Ewigkeit werden wir vollkommen sein.
Aha.
Ohne Krankheit. Und das ist letzten Endes die Vollendung des Heils.
Ganz genau.
Jetzt nicht.
Denn das, was hier nicht drin steht, ist, wann sich das vollzieht. Ich glaube schon, dass wir sagen können, dass Jesus tatsächlich auch unsere Krankheiten beseitigen wird. Aber wir finden im ganzen Neuen Testament, auch weder im Evangelium noch bei den Briefen, irgendeinen Hinweis darauf, dass das hier auf der Erde geschieht. Was übrigens ja genau dasselbe für unsere Sünde ist. Die sind wir zwar prinzipiell juristisch los, aber wir merken ja in unserem alltäglichen Leben, dass wir immer noch mit ihr zu kämpfen haben. Das heißt, vollkommen los, also auch real, sind wir sie in der Ewigkeit. Wenn wir mich gereinigt, geläutert, wenn dann, ja, wie wir lesen, wenn wir ins Jenseits kommen, 1. Korintherbrief, manche wie Heustroh stoppelt alles verbrennt und dann bleibt nur das übrig, was wirklich von zu Gott kommt. Das heißt, dieser Zustand der vollkommenen Sündlosigkeit, Schmerzlosigkeit, Krankheitslosigkeit wird uns in der Bibel versprochen, durchaus. Aber nicht hier, sondern in der Ewigkeit bei Gott. Und das wird hier ausgeklammert. Ließen sich denn Beispiele dafür finden, dass in der Bibel vorbildlich glaubenshafte Leute jetzt krank gewesen seien, im Neuen Testament?
Ja, Paulus.
Paulus, wo? Ja, noch etwas näher. Ihr könnt auch gerne aufschlagen. Gleich. Hat jemand seine Bibel dabei, dann schlagen wir das gleich mal auf. Ich glaube, das müsste ja so, ist das eine 6, 7, 8? Nee, sind noch weiter. Ich glaube, es ist 11 sogar, nicht? Na, mal sehen. Das ist 11, genau. Ja, genau. Da ist er eben, der wurde geschlagen, sagt er da alles. Das ist eben genau die Stelle. Ja, aber es gibt noch, also hier wird er geschlagen, nicht? Das heißt, er eben der Trübsal gehabt und also etwas, also nicht hier generell von Gott geschützt. Und dann, da kommt aber auch vorher noch, Bitte?
Das mit dem Farbenfleisch?
Ja, ja, genau, das ist doch auch noch etwas vorher, nicht? Bitte? Ab 7. Ach ja, genau. Andere Gemeinde beraubt worden. Ich bin niemand. 12, ja. Also, da steht dann, und damit ich mich nicht deswegen außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel des Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll, und er hat mir gesagt, lass dich an meiner Gnade genügen. Und dann geht es noch ein Stückchen weiter.
Wo steht das?
12, Abvers 7. 2. Korinther 12, Abvers 7. Ja. Und dann schaue ich gerade hier noch nach einer anderen Stelle. Genau, auch das. Vielleicht kannst du es gerade noch aufschlagen, dann können wir es nämlich vorlesen. Ich bin hier nämlich gerade auch noch auf der Suche nach einer anderen Stelle. Da bin ich, die muss hier doch stehen. Aber kannst du gerne mit aufschlagen, dann lesen wir die auch gleich vor. Naja. Das, was wir jetzt uns auch noch haben, ist natürlich die Stelle, die ich ja schon zitiert habe, aus dem Timotheus, wo er dann Timotheus empfiehlt, eben jetzt wegen seines Magenleidens dort. Ein anderes Mal lässt er den Epaphroditus zurück, weil der eben krank ist. Das finden wir ja auch. Also hier haben wir deutliche Hinweise, Leute, die geistlich gesund sind, die fromm sind, die trotzdem krank werden und wo wir keinen Hinweis in der Bibel haben, dass das aufgrund von Unglauben ist, sodass das einfach so in der Welt geschieht. Darüber hinaus haben wir dann ja auch all das Leiden. Und wenn man jetzt argumentiert, Gott schützt uns vor der Krankheit, dann wäre die Frage, diese ganze Liste, die Paulus aufführt im 2. Korintherbrief, da bin ich geschlagen worden, da bin ich überfallen worden, all diese Sachen. Und das waren ja häufig Räuber, die haben ihn nicht überfallen wegen des Glaubens, sondern einfach, weil sie ein Geld haben wollten. Und dann ist die Frage ja, wieso denn keine Krankheit und hier dann das Leiden durch Räuber, die einen zusammenschlagen, ist ja auch nicht besser. Darüber hinaus haben wir dann eben, wie gesagt, die Personen, die da krank gewesen sind. Auch ist es so, dass ja alle der Jünger gestorben sind. Also Tod ist ja auch eine Art Krankheit, nicht? Wobei wahrscheinlich nur der
Johannes.
Ja, total. Nicht? Und der Johannes, der ist ja eines natürlichen Todes gestorben, die anderen sind eines unnatürlichen Todes gestorben, viele Mitarbeiter auch. Ich habe auch mal Anhänger dieser Organisation gefragt, was sie nun dazu sagen. Und ihre Antwort war, Paulus hätte noch nicht genau verstanden, worum es ginge. Und deshalb seien seine Mitarbeiter krank geblieben. Aber Jesus hätte uns versprochen, wir würden genau sein wie er und das heißt auch genau dieselbe Macht haben wie er. Und wenn wir mal krank sind, dann könnten wir der Krankheit befehlen und sie würde sofort von uns weichen. Das ist der Anspruch, der dabei besteht. Aber da merken wir, den können wir natürlich biblisch nicht rechtfertigen davon. Das, was wir sehr wohl sehen, sind natürlich verschiedenste Stellen, die darüber berichten, dass Jesus Kranke geheilt hat, dass auch die Apostel Kranke geheilt haben. Aber der entscheidende Punkt ist ja, ist das immer der Fall oder gibt es auch Situation, wo jemand, der genügend glaubt, trotzdem krank ist. Wir haben uns ja beschäftigt mit den verschiedenen Ursachen der Erkrankung. Ja? Was für Ursachen gibt es denn, die mit Unglauben gar nichts zu tun haben?
Schuld Dritter.
Bitte?
Schuld Dritter.
Zum Beispiel Schuld Dritter, was noch? Na, zum Beispiel Verherrlichung Gottes wäre doch so ein richtiger Fall, nicht? Gott will sich verherrlichen, dass er dich irgendwann heilt, vielleicht in 10 Jahren. Und jetzt bist du krank als Christ, ja, was machst du? Oder Gott will sich verherrlichen, wie bei einer Joni, dass du eben das Leid trägst. Haben wir auch im 2. Korintherbrief gelesen, dass Gott sich verherrlicht durch deine Schwachheit. Also das hat doch nicht mit Unglauben zu tun. Du kannst so gläubig sein, wie du willst, aber Gott will sich verherrlichen. Denn hierhinter steckt ja dieser anthropologische Trugschluss, könnten wir sagen, dass nämlich Gott in erster Linie nur dafür zu sorgen hätte, dass es uns immer gut ginge und wir nie Probleme hätten. Aber das ist ja tatsächlich in der Bibel nicht das Versprechen, was wir bekommen. Sondern daher wäre eher die Aussage, wenn du alles getan hast, dann sage ich unnützer und wie sagt das, unnütziger Knecht, ne, was ich getan habe, das war nur das Gewöhnliche. Ich bin es nicht würdig, dass ich da besonderen Dank für bekomme. Das ist eher die Perspektive, die Bibel hat. Und dass Gott in einzelnen Fällen heilt, finden wir ja. Aber wir finden nicht die Verpflichtung Gottes, uns immer während der Gesundheit zu geben. Und insofern können wir sagen, diese Lehre, wenn wir die hören, die klingt zwar gut, aber die ist unbiblisch. Auf den Grund der Beispiele, die wir gehört haben, auch dass wir gesehen haben, es ist nicht diese zeitliche Verpflichtung in Jesaja 53, sondern da, wo beschrieben wird, wo es keine Krankheit mehr gibt, das ist dann in der Offenbarung 21, Vers 4. Ja, was machen wir nun mit den anderen Beispielen? Wir haben jetzt angefangen, so ein paar Prüfungskriterien. Ein Prüfungskriterium, Lehrmäßiges. Anderes Prüfungskriterium, die Persönlichkeit zu überprüfen. Was können wir noch machen? Gäbe es beispielsweise Hinweise auf die Vorgehensweise? Könnten wir, also generell wollen wir das ja überprüfen, entspricht das biblischem Vorgehen? Gibt es jetzt biblische Kriterien, wie Jesus geheilt hat, wie Apostel geheilt haben, die wir vergleichen könnten mit dem, wie Heiler dann heute auch heilen müssten? Ja, das ist zum Beispiel ein Kriterium im Alten Testament, bei Jeremia wird das nämlich genannt, als Zeichen der falschen Propheten, genau dieses Kennzeichen. Da steht nämlich, die falschen Propheten irgendwie sind wie Heuschrecken, die Witwen und Waisen, wie gut der Witwen und Waisen fressen und so etwas, also das heißt, die davon profitieren. Nicht? Und hier können wir das genauso übertragen, auch auf die falschen Heiler, welche, die in erster Linie persönlich davon profitieren, dann sollte man auch da eine gewisse Vorsicht walten lassen, also eher skeptisch sein. Gibt es, wenn wir so biblische Heilungen anschauen oder Anweisungen für Heilungen anschauen, noch andere Kriterien? Also wir haben ja jetzt gesehen, jemand, der verspricht, generell alle zu heilen, das ist im Normalfall auch ein Betrüger. Aber das geht gar nicht. Sondern wenn, dann müsste es einer sein, der sich Gott unterstellt und sagt, okay, Gott heilt oder manchmal heilt er nicht. Manchmal, es kann sein, du musst Sünde erstmal bekennen oder sonst geht es nicht. Also jemand muss das Ganze mit darin haben. Ja, es gibt schon, dass Jesus viele Leute auf einem nacheinander geheiratet hat, aber nacheinander, nicht so in einem Schwung, sondern er hat sich einzelnen Menschen zugewandt. Häufig hat das Jesus dann noch gefragt, was willst du? Willst du heil werden oder so etwas? Was wir generell sehen, ihr könnt das durchgehen, in allen Evangelien, immer wenn von der Wirkung Jesu gesprochen wird, dann wird immer gesagt, er hat gepredigt und geheilt. Das heißt, für Jesus gehörte immer seelisches Wohl und körperliches Wohl zusammen. Weil ihm ja ganz deutlich war, dass das körperliche Wohl ohne das seelische Wohl keine wirkliche Hilfe für den Menschen ist. Ich habe ja das Beispiel schon genannt, des Lahm, der durchs Dach gelassen wird. Sogar zuerst, deine Sünden sind dir vergeben und nachher steh auf, nimm dein Bett und geh. Wir finden natürlich auch andere Beispiele, wo Jesus dann geheilt hat und die Leute keine religiöse Umkehr praktiziert haben, aber das wird dann eher als Negativbeispiel genommen, wie zum Beispiel die 10 Aussätzigen. Aber im Normalfall war die Predigt Jesu und gleichzeitig seine Heilung. Jesus war nie nur als Heiler, sondern da, wo Leute zu ihm kommen und nur diese Heilungen wollen, legt er das sogar ab. Also Jesus ist nicht jemand, der Power-Evangelismus unterstützt. Denn da wird ja gesagt, Wunder als Beglaubigung gegen Zweifel und Beglaubigung seines Dienstes. Hier ist es sogar da, wo die gefordert wird von Menschen, zum Beispiel den Pharisäern, lehnt er es rundherweg ab. Nichtsdestotrotz sind seine Heilungen eine Beglaubigung. Aber er macht sie nicht auf Anfrage, er macht sie nicht auf Forderung, sondern er macht sie als Erfüllung des Alten Testaments. Was übrigens hier ja nur für Jesus gilt und nicht unbedingt für seine Jünger. Denn jetzt könnt ihr die meinetwegen durchgehen, mal alle Missionsreisen des Paulus und sehen, wo hat er Power-Evangelism gemacht. Wo ist er an einen Ort gegangen, hat erstmal eine ganze Latte von Leuten geheilt und dann sind die alle zum Glauben geströmt. Und da seht ihr, findet kein einziges Beispiel. Also das heißt, dieses Power-Evangelism-Konzept gibt es in der Apostelgeschichte nicht und gibt es auch in den Briefen des Paulus nicht. Es gibt einzelne Heilungen, aber die geschehen sozusagen mehr nebenbei. Ja und nein, auch. Als zum Beispiel die Jünger des Johannes zu ihm kommen, da sagt er, ihr seht doch, Lahme werden gehen, Blinde werden sehen, den Armen wird das Evangelium verkündigt, als Erfüllung des Alten Testaments. Aber Jesus selbst sagt nicht, das ist seine Hauptaufgabe, sondern er sagt irgendwie, ich bin gesund, gekommen, Kranke gesund zu machen, also die Kranken bedürfen des Arztes, wobei hier die Kranken sind ja im Gespräch mit den Pharisäern, die seelisch krank sind, die seelische Heilung brauchen. Weil das ja das eigentlich Zentrale und Wichtige ist, was man vor Augen haben sollte dabei. Genau, sagt er dabei, ja. Aber hier ist mit gemeint, ja, spirituell, also geistlich gesund. Das heißt, die sich für gesund halten, und das sagt er ja den Pharisäern, die brauchen mich dann ja nicht. Also gut, dann macht doch, was ihr wollt, sozusagen. Ja, wie beurteilen wir geistlich weiter? Wenn wir jetzt das im versuchen, mit dem Neuen Testament da relevante Stellen oder mit der Bibel relevante Stellen zu nennen. Ja, wir könnten auch sagen, da, wo ein Heiler sich in den Mittelpunkt stellt. Weil das ist ja eher so, dass alle Heiler im Neuen Testament zurücktreten hinter Gott. Und zwar ganz deutlich. Und zwar nicht nur mit Einkommen, sondern auch was jetzt Ehre und also etwas angeht, interessanterweise. Auch da, wo Jesus heilt, steht an den allermeisten Stellen und sie priesen Gott. Oder so etwas. Oder sie kam eine große Furcht über sie. Also das heißt, die Reaktion von göttlichen Heilungen ist die Verherrlichung Gottes, nicht die Verheiligung des Heilers oder der Heilung. Also das heißt, wir haben jetzt lehrmäßige Überprüfung, personelle Überprüfung, wir haben Überprüfung des finanziellen Einkommens, also profitiere ich jetzt davon, wir haben, steht der Heiler im Mittelpunkt oder nicht, wir haben, das Evangelium muss dabei sein, weil eben das seelische, das, die seelische Rettung, die geistige Rettung ist das Eigentliche, das andere ist nur Nebensache dabei, das wäre auch eine Überprüfung, wo man dann auf die ganze Veranstaltung schauen müsste. Bei der Überprüfung der Persönlichkeit gehört natürlich auch dazu, wenn wir jetzt einen Heiler treffen, der dann solche Betrügereien macht, dann können wir generell davon ausgehen, das ist kein Heiler, den Gott benutzt. Auch für die Heilungen, die wir vielleicht jetzt nicht als Betrug nachweisen können.
Ja.
Ja, das würde ja unterstützen. Es braucht auch die geistliche Heilung. Das heißt, die sollte mit beinhaltet sein dabei. Ja. Haben wir sonst noch Kriterien? Das wären ja schon einige konkrete, die wir anwenden könnten. Also ich würde sagen, auch noch als kleineres Kriterium, obwohl es nicht das Zentrale ist, wenn wir die Zeremonie des Heilens ansehen, dann war das normalerweise so, dass Jesus da keinen großen Aufstand gemacht hat, das heißt keine große Zeremonie gebraucht hat oder so etwas, sondern manches Mal war es sogar so, dass er die Öffentlichkeit ausgeschlossen hat. Er hat den Leuten gesagt, rede nicht davon. Er hat, als er das Mädchen geheilt hat, da, ich glaube, am Hauptmann von Kapernaum, hat er erstmal die Leute alle rausgeschickt, ne? Die sollten jetzt rausgehen, weil er gemerkt hat, er will jetzt mit dem Mädchen alleine sein, will das dann heilen. Das heißt hier ganz deutlich, es war nicht ein Emporium, keine Show oder so etwas, es wurde auch nicht ausgeschlachtet oder so, weil es ja um den Menschen ging und nicht um das, was dann hinterher an Auswirkungen, also an eigenem Resümee dabei rauskommt. Es gibt manche Fälle, wo Jesus ja dann auch ein bisschen komische Sachen macht aus unserer Sicht, nämlich zum Beispiel, wo er den Dreck von der Erde nimmt und dann auf die Augen schmiert oder so etwas. Und das klingt, sieht ja tatsächlich ein bisschen seltsam aus. Oder wir haben dann, wo hier so die Gewänder der Apostel, ne, da und die Leute geheilt werden, die berühren und solche Sachen. Das sind aber eher die Ausnahmen. Die meisten Heilungen, die wir in der Bibel haben, die sind einfach mit einem Befehl Jesu, werde gesund, sei heil und das war's. Das andere sind eher Ausnahmen. Also zumindest ist es interessant, dem nachzugehen. Wir können allerdings keinen eindeutigen Schluss daraus ziehen, weil ja der Heiler oder der Evangelist, selbst wenn er wirklich christlich und geistlich ist, nicht verantwortlich ist für das, was hinterher mit den Leuten passiert. Wenn wir sagen, wir nur Leute sehen, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben, oder wenn wir direkt okkulte Wirkungen nachher sehen, dann wäre das sicherlich ein Ausschlusskriterium. Wenn wir aber sehen, dass einige der Zuhörer, die nicht gläubig werden, davon nichts mehr zu tun haben wollen, dann müssten wir sagen, dass es Jesus genauso passiert. Viele Leute, die Jesus geheilt hat.
Ich meinte eher, wenn sie dann seelische Krankheiten entwickeln, so wie Depressionen
okay. Oder solche Geschichten. Ja, das wäre.
Man sich daran, ob das wirklich im Sinne Gottes ist.
Ja, das wäre ein Zeichen dafür, dass hier Nebenwirkungen sind, die durch eine Heilung, durch den Heiligen Geist nicht wirklich geschehen. Die könnten eher auf okkulte Wirkungen zurückgehen. Ja. Jetzt haben wir diese Sache vielleicht ein bisschen bewertet, also die Heiler bewertet. Was können wir denn sagen zu der Behauptung, dass hinter allen Krankheiten oder den meisten Krankheiten dämonische Auseinandersetzungen stehen? Das heißt, wir brauchen eigentlich einen Befreiungsdienst, wird das ja manchmal auch genannt, für Menschen, die körperlich krank sind. Wie sieht das aus? Was sagen wir dazu? Okay, also was wir sagen können ist, es gibt Fälle, wo körperliche Erkrankungen auf okkulte Einfluss zurückgehen, also dämonischen Einfluss. Die finden wir durchaus auch bei einigen Dämonenaustreibungen Jesu. Nennt mal ein paar Beispiele, wo Leute, von denen Jesus einen Dämon austreibt, wo eine Erkrankung da ist, die eigentlich okkulten Hintergrund hat. Zum Beispiel. Noch andere? Genau, auch der Taubstumme, da merken wir hier, körperliche Erkrankungen gehen zurück auf dämonische Besessenheit. Hier ist jetzt aber die These, dass alle oder zumindest die meisten Erkrankungen auf dämonische Besessenheit zurückgehen. Wie sehen wir das in dem Heilungshandeln Jesu?
Nein, das ist nicht
so. Sondern?
Ja.
Genau, das, was wir alles durchbesprochen haben schon, die ganzen verschiedenen Ursachen. Und das meiste, was wir finden, da wird gar keine Ursache genannt, aber von Dämonen in jedem Fall definitiv nicht. Denn wo jemand besessen war, da hat Jesus ganz bewusst Dämonen ausgetrieben. Die meisten, die zu ihm kommen, wir lesen das, dann kamen am Abend alle möglichen Kranken zu ihm und er heilte die alle, zum Beispiel kurz nach dem Auftreten Jesu, öffentlichen Auftreten, Und da ist einfach der Befehl, werde gesund, werde sehend und von Dämonen kein Wort. Aber in allen Fällen, wo Dämonen mit dabei sind, da werden die auch deutlich angesprochen. Also, das, was ich meine, ist hier, da treibt er unreine Geister aus. Zum Beispiel in Lukas 4 ab Vers 31, da wird auch bewusst gesagt, dass da er mit dem unreinen Geist ist. Danach heilt er die Schwiegermutter des Petrus, die hat ein hohes Fieber, da wird eben nichts von Dämonie gesagt, sondern die ist einfach krank. Und dann steht da Vers 40, als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen zu ihm und er legte jedem die Hand auf und heilte sie. Und dann steht, es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, du bist der Christus. Also das heißt, die zwei Gruppen, die einen Dämonen und die anderen Kranken. Genau, natürlich, ja. Also, und viele ist hier gemeint zu den Kranken. Das sind nicht die Kranken als Gruppe und dann ein Teil davon, sondern einmal die Kranken und zusätzlich noch viele Dämonenaustreibungen. Und wir sehen das ja in der Geschichte vorher auch. Der nämlich, der in der Synagoge ist und die unreinen Geister hat, der hat ein dämonisches Problem. Die Schwiegermutter des Petrus, die hat ein körperliches Problem und wird geheilt. Also hier zwei Formen der Heilung und nachher wird noch gesagt, und das hat er in großer Menge getan. In großer Menge Kranke geheilt und in großer Menge Dämonen ausgetrieben. Also was wir dabei sehen, es gibt manchmal eine Überschneidung, aber es gibt tatsächlich viele Fälle, die andere Ursachen haben. Und zwar Ursachen, die wir ja am Montag schon besprochen haben, woher Krankheit kommen kann. Also dieses immer miteinander in Kombination setzen, ist definitiv nicht richtig. Ja. Wenn jemand wirklich dämonisch besessen ist und Dämonen ausfahren und die Krankheit ist dadurch verursacht, dann ist sie mit dem Ausfahren des Dämonen auch weg. Das heißt, wenn wir jetzt darum bitten, ein Dämon soll weggehen und der geht weg und die Krankheit ist noch da, dann wissen wir auch definitiv, die hat ja mit der Dämonen nichts und die mit Dämonen nichts zu tun. Und da kenne ich selbst einige Beispiele von Leuten, denen Dämonen ausgetrieben worden sind, die gar nicht da waren, die Dämonen, und die Leute waren hinterher noch genauso krank. Und da, solche Sache ist natürlich gefährlich, weil ich den Leuten dann einsuggeriere, jetzt seien sie dämonisch besessen und jetzt meinten die, weil ich ja noch krank bin, müsste der Dämon noch da sein und diesen Leuten ging schlechter als vorher. Weil vorher dachten sie einfach nur, ich bin krank. Und nachher dachten sie, ich bin besessen. Und es ging ja nicht besser, weil die Krankheit noch da war. Also hier sollten wir sehr vorsichtig sein, solche Diagnose zu fällen, weil wir wissen, das haben wir auch besprochen, viele Krankheiten haben mit dämonischer Besessenheit gar nichts zu tun. Und da muss man natürlich nach diesen Wurzeln auch nicht suchen und die auch nicht austreiben. Aber umgekehrt, nicht, dass wir jetzt Falsches machen, umgekehrt, es gibt Fälle, wo Besessenheit auch körperliche Erkrankungen zur Folge hat. Das ist die andere Seite.
Kann ein Christ sowieso besessen werden? Christ, dämonisch besessen?
Erstmal ist es so, in der Bibel, im Neuen Testament, auch in der Apostelgeschichte, die meisten, die ja geheilt werden, sind ja keine Christen. Das heißt, da stellt sich die Frage sowieso nicht. Ich habe die Überzeugung, dass ein Christ eigentlich nicht besessen sein kann. Aber dass ein Christ, das steht zwar nicht als wörtlich in der Bibel, aber die Erfahrung zeigt das deutlich, und auch nicht nur meine, von vielen, dass ein Christ umsessen sein kann. So nennt man das manchmal. Das heißt, der Christ ist nicht direkt, also der Dämon ist nicht in dem Menschen drin und besitzt ihn, aber der Einfluss der Dämonen kann dafür sorgen, oder des Teufels, dass der Mensch von Gott ein Stück weit isoliert ist, dass er beeinflusst wird davon, dass er unglücklich wird, dass sein geistliches Leben einen Tiefpunkt hat und so etwas. Also das heißt, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir als Christen gar keinem Einflussbereich des Teufels ausgesetzt sind. Das sind wir schon. Nur das Letzte, wozu es kommen kann in der Besessenheit, das geht nur, wo Gott nicht im Menschen wirkt. Und wo wir den Heiligen Geist haben, als wir gläubig geworden sind, der in uns wohnt, kann nicht gleichzeitig der Teufel in uns sein. Der kann uns von außen angreifen, stark unter Druck setzen, aber der kann nicht in uns wohnen, das meint ja Besessenheit. Jesus erwähnt das ja auch, wo er von dem Besessenen spricht, in dem Gleichnis, und dann sagt, wenn der Stärkere kommt, dann muss der fliehen. Wenn jetzt aber das Haus leer zurückbleibt, dann kommt er, nimmt er, ich glaube, 7 andere, oder steht da? 7 andere und treibt es ärger als zuvor. Und da ist ja genau mit gemeint, wenn einer, das ist ja das Bild Jesu, wenn einer befreit wird von dämonischen Kräften und er hat jetzt keinen neuen Besitzer, das Haus bleibt leer, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann er wieder in die Besessenheit zurückfällt. Aber das ist eben für den Christen so nicht möglich, weil ja Gott in ihm wohnt. Also auch da ein deutlicher Unterschied, Angriff von außen, und den können wir erleben in Form von Anfechtung, in Form von, was weiß ich, schlechten Gedanken oder sonst etwas, aber der kann nicht Besitz von uns ergreifen. Ein Berg in die Luft heben, Brot vermehren. Ja. Durchaus. Wobei wir natürlich sehen müssen, das stimmt in der gehäuften Weise, in der sie auftreten, aber es gibt natürlich auch schon im Alten Testament Elia, Elisa, die Heilungswunder tun, dann natürlich im Neuen Testament auch Paulus, Petrus, die Heilungswunder tun, die gibt es da, aber nicht so massiv, weil in dieser massiven Weise sind sie in erster Linie ein Beglaubigung Jesu und ein Hinweis auf die Macht, Jesu auch Sünden vergeben zu können. Was ziehen wir nun aus dieser Bewertung für uns heute für Schlüsse daraus, wenn es um Heilung geht? Und zwar erstens im Umgang mit Heilern und Heilungsveranstaltungen. Zweitens im Umgang in unserer Gemeinde mit Heilung. Wir können es nicht generell ausschließen, aber wir sollten nicht dafür sorgen, dass es dazu kommt. Und wenn es dazu sehr spektakulär inszeniert ist, sollten wir eher genauer hinschauen. Das wäre jetzt bei den Heilungsveranstaltungen. Bei Heilungsveranstaltungen, worauf können wir noch schauen? Wir haben jetzt ein paar Kriterien genannt. Nehmen wir mal an, ihr werdet eingeladen, super, Heilungsveranstaltung. Ich glaube, ich habe gerade mal letztens eine E-Mail bekommen, das in Rinteln, da in der Gemeinde hier in der Nähe, die wollen da auch mal wieder so etwas machen. Heute habe ich auch eine Internetseite gelesen von dem, wie nennt das jetzt, Missionswerk Karlsruhe oder so, von dem Müller, Siegfried Müller, ne? Der bietet dann auch an, das dauernd Heilungsveranstaltungen oder den Wenzel aus Stuttgart, gleich, der macht das ja auch. Und da kann man auch E-Mails, bietet auch an, dass man E-Mails hinschicken kann, dass es dann auch Fernheilungen gibt, dass man da hinschickt und dann werden da Leute geheilt. Das machen auch einige andere Veranstalter. Was machen wir damit? Also diese Leute sind sehr im Trend, weil sie natürlich genau das machen, was zahllose Menschen suchen in unserer Umgebung. Genau. Genau, das ist die andere Seite. Wir haben die eine betont, der Kritik, die andere ist, und das, da müssen wir nämlich auch aufpassen, dass wir nicht in eine überzogene Kritik hineinkommen und davon ausgehen, es gäbe jetzt diese Heilung gar nicht. Oder Gott würde heute nicht mehr übernatürlich heilen, was ja auch da und dort vertreten wird. Ich glaube, das wäre genauso falsch. Wir müssen sehr, das, ich würde es mal, mit den Heilungen, wird es im Alten Testament, wo es ja sehr viel um Gaben Gottes geht, weniger besprochen. Das, was im Alten Testament mehr besprochen wird, sind die Propheten, weil die scheinbar ein größeres Problem waren, die echten und die falschen Propheten. Und wir finden ja, dass manchmal sogar die falschen Propheten im Alten Testament überwiegen und dass nur wenige treu bei Gott geblieben sind. Trotzdem gab es aber diese echten Propheten. Und ich würde das hier übertragen auch bei den Heilern, bei den Heilungen. Wir dürfen nicht dazu kommen, weil wir Betrug sehen und Missbrauch sehen, darauf zu schließen, es gäbe nicht das Echte. Ja, also wir haben jetzt sicherlich zwei Extreme, die wir einander gegenüberstellen. Und wir könnten sagen, im normalen Gemeindeleben ist das, was du bezeichnest, sollte dann der Normalfall sein. Das sollte auch nicht die Ausnahme sein, sondern ich glaube, die Herausforderung, die wir durch die Geistheiler auch haben sollten, ist zu sehen, dass in unseren Gemeinden Heilung ein Thema ist, was durchaus besprochen wird und das auch viel mehr dafür eingesetzt wird. Das heißt, ich finde es durchaus erstrebenswert, dass regelmäßig für Krankheit gebetet wird, und zwar nicht nur so allgemein, naja, wenn du willst, dann heil, sondern ganz bewusst dafür. Vielleicht auch durchaus mal intensiv eine ganze Stunde in der Woche mal dafür nehmen, für Kranke zu beten, in der Umgebung der Gemeinde und auch für Ungläubige. Gott heilt ja auch Ungläubige, Jesus tut das auch. Also nicht, man muss nicht erst gläubig werden, man kann es ja auch nachher werden dafür. Also das würde ich sagen, ist da tatsächlich die Herausforderung, angesichts des Leidens, was die Menschen haben und der Suche, die sie haben und ja dessen, dass Gott tatsächlich eingreifen kann. Nur was wir dabei nicht tun dürfen, ist das Versprechen zu geben, du wirst geheilt. Und wenn das ein Heiler gibt, habe ich ja gesagt, egal wie christlich der ist, dann stimmt da was nicht. Denn diese Versprechen kann niemand geben. Jesus konnte das, weil er selbst Gott war, aber kein anderer Heiler ist Gott. Und deshalb muss jeder sich da Gott unterstellen, was ja klar ist, nicht? Aber wir sollten durchaus damit rechnen, ja, diese Heilung gibt es auch heute und auch dann durchaus öffentlich für Menschen beten. Es gibt ja auch diese Bezeichnung der Gabe der Heilung, die wie bei allen anderen Begabungen ja eine Dienstgabe für die Gemeinde ist in erster Linie. Also keine, wo ich mein Geld mit verdiene und auch keine, mit der ich werbe oder sonst etwas, aber eine Dienstgabe der Gemeinde. Es kann also sein, dass auch in der Gemeinde bestimmte Geschwister sind, die besonders intensiv sich der Kranken annehmen, für die beten. Und durch deren Gebet auch, nach dem Willen Gottes natürlich, ist ja klar, eine größere Zahl von Menschen gesund werden.
Aber dann sagst du ja automatisch, dass also diese Gabe für die Gemeinde ist, dann wird auch ein Tony Hicks oder der Bau oder was sie wieder haben, die können sowas öffentlich in keiner Weise machen. Weil die Leute, die da hinkommen, von denen wissen die überhaupt nichts. Das geht teilweise fern. Du sagst, du, der da stehst, du bist da.
Zum Beispiel, genau. Es gibt auch Leute, die sie gar nicht sehen. Sie bekommen Briefe und dann, zack, werden die Leute gesund oder eben nicht gesund. dabei. Wir müssten sagen, viele, also dies, was wir als Auftreten sehen, das, was wir als Show sehen, das, was wir als Predigt sehen und so weiter, bis hin zu offenem Betrug. Ich könnte euch Beispiele erzählen von diesen Personen, wo öffentlicher Betrug ist. Ich habe euch auch welche vorgelesen davon. Sehen wir sehr viel Missbrauch. Das, wofür ich jetzt plädieren will, ist einfach, der Missbrauch darf uns nicht davor hüten, zu sehen, dass Gott die Kraft hat, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch das zu tun und dass wir dann herausgefordert sind, bei uns, in unserem Leben und in unseren Gemeinden das zu betonen und zu praktizieren. Aber bewusst dann ja nicht die Fehler derer zu wiederholen, von denen wir sehen, dass sie es nicht machen, wie die Bibel es sagt. Aber wir dürfen natürlich auch unser Raster nicht zu eng machen, dass hinterher alles rausfällt, einschließlich wir selbst, wenn es um Heilung geht. Dann, wir sehen deutlich in der Bibel, es gibt diese Heilungen, aber es gibt sie nicht en masse, auch in der Apostelgeschichte nicht. Es gibt sie auch nicht für jeden, weil es verschiedene Gründe gibt, warum wir krank bleiben. Gott will auch nicht jeden heilen, sofort, hier und jetzt. Also das heißt, diese Garantie dürfen wir auch nicht tun. Sie dient nicht zum Einkommen des Heilers, auch nicht zur Verherrlichung des Heilers. Sie soll auf Gott hinweisen. Sie muss in Verbindung sein mit einer Hinweis auf Bekehrung und Umkehr, weil das das eigentliche Problem der Menschen ist. Und all diese Dinge gehören mit dazu. Aber wenn das geschieht, also ich meine, wir können ja auf einer Seite Kritik üben, auf der anderen Seite sollten wir dann sehen, wenn das ja das Ideal wäre, dann sollten wir solche Sachen durchaus ja auch betonen. Wie gesagt, ohne falsche Erwartungshaltung zu wecken.
Aber das ist ja jetzt ganz nicht vorstellbar in dem Gemeinderaum, in dem ich mich zum Beispiel bewege.
Tja.
Also entzieht sich völlig meine Erfahrung. Dass da Personen sind, die speziell für Kranke beten,
ja,
die das auch regelmäßig tun und meine Heilung erlebt. Also
ja.
Ich finde das schon fast gut.
Tja, ich kann ja sagen, ich bin hier in der glücklichen Situation, dass ich nicht der Gemeindeleiter von irgendjemandem von euch bin und da die Verantwortung trage. Deshalb kann ich hier ja durchaus utopisch sein, wobei ich würde sagen, nicht sagen utopisch, sondern wir sind losgelöst von den Tiefen und Niederungen des normalen Gemeindelebens. Ja. Ja, und ich glaube, wir müssen sogar sagen, wenn das in einer Gemeinde nicht geschieht, ist das auch Sünde. Wir finden in der Bibel eindeutige Auffassung, Leiden mit den Leidenden, Freuden mit den Freunden, die Kranken besuchen, hatten wir ja gelesen, bei Jesus, der dann sagt, ihr habt die besucht, ihr habt den zu trinken, das habt ihr mir getan. Also das, was ihr an den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Eindeutige Hinweise darauf. Fürbitte für Kranke, die uns eindeutig befohlen wird in der Bibel, auch solche Sachen. Also das heißt, wir haben ja schon den Auftrag, das auch zu tun. Nur wir sehen eben auf der einen Seite einen Missbrauch und eine Übertreibung. Und die führt manche andere Christen dazu, dann die Sache selbst total fallen zu lassen. Und das wäre, glaube ich, auch keine gute Lösung.
Ich denke, dass da auch oft so das Problem drin ist, dass wir auch als Christen zu stark
in... Ja, also ich... Ja, ich stimme darüber ein. Wir haben uns zum Teil als Christen den Bereich der Gesundheit wegnehmen lassen von der Medizin, sodass das quasi keine Rolle mehr spielt. Aber biblisch ist das nicht. Sondern ich habe ja deshalb gerade betont am Montag intensiv, wie sehr viel in der Bibel über Gesundheit steht, im materiellen Bereich, medizinischen, aber dann auch im geistlichen Bereich. Also, dass da Gott wirkt und dass wir mit da hineinbezogen sind, dass immer Geist, Körper und Seele ja zusammen behandelt werden müssen und aufeinander einwirken. Deshalb, ich glaube auch, dass in vielen Gemeinden da ein Defizit besteht. Und da können wir sagen, okay, das ist nicht so, dann sollte man vielleicht daran arbeiten, dass es zumindest ein Stück weit dahin kommt, ohne dann das Negative, was wir sehen, durch das so stark abgeschreckt zu sein, dann gar nicht zu tun. Sondern wir wissen ja in der Bibel eindeutig, Gott tut es, Gott hat das getan, Gott kann das tun, wir wissen um Körper, Seele und Geist. Wir haben auch das Versprechen, wo steht ja, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ist ja eindeutig, alle Sorgen, also das heißt, wenn du körperliche Sorgen hast, dann direkt zu Jesus damit und das ja nicht nur ich allein, sondern auch die Gemeinde. Und möglicherweise werden wir dann öfter erleben, dass Gott tatsächlich auch heilt. Aber wir dürfen jetzt auch nicht dann in großer Frustration aufbrechen, wenn er es mal nicht tut. Aber wir müssen das erstmal diesen Weg versuchen zu gehen. Und insofern glaube ich, das ist durchaus eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und dadurch dürfen wir eben nicht, wie gesagt, jetzt nur das Negativbild vor Augen haben. Weil natürlich gibt es diesen Missbrauch, und den haben wir ja deutlich genannt. In einigen Punkten Betrug, habe ich ja gesagt, in anderen Punkten Psychosomatik, in anderen Punkten möglicherweise sogar okkulte Wirkungen. Besonders wenn wir die starke Ähnlichkeit sehen zwischen schamanischem Heilen und zwischen manchen Bereichen charismatischen Heilens. Ich habe beispielsweise in der Schweiz zusammen mit einem studiert, einem Daniel Harry, da könnt ihr auch in der Internetseite lesen, der zieht in der Schweiz herum als Geistheiler. Und er hält Seminare vor Esoterikern, heilen in der Kraft Jesu. Tritt auf in der Psi-Messe in Basel. Hat einen Artikel geschrieben in Esotera, einer der bekanntesten esoterischen Zeitschriften in Deutschland, wie er Menschen, auch die gar nicht gläubig sind, anleitet, dass sie aus der Kraft Jesu andere heilen können. Und da merken wir, das greift direkt ineinander. Ich will ja nicht sagen, dass das positiv ist, sondern ich will sagen, hier fließt das direkt ineinander über. Schamanisches Heilen, esoterisches Heilen, christliches Heilen, das ist plötzlich ununterscheidbar. Und das sollte uns sehr zu bedenken geben. Denn das ist nicht göttlich so. Aber wie gesagt, das ist das Kritische, was wir vor Augen sehen. Das andere ist, dass die Bibel, das haben wir ja betont, tatsächlich sehr viel von Krankheit, Gesundheit, Heilung spricht und uns auch, ja, ich habe gesagt, alternative Heilmethoden nennt. Gebet, Älteste, Gabe der Heilung und solche Sachen. Nur ist die Frage, wie setzen wir das um und setzen das ein? Dass es nicht im Mittelpunkt steht plötzlich, dass der Mensch da verherrlicht wird oder Garantien für Heilung gegeben werden. Aber auch so, dass der Leidende nicht mit seiner Sache allein gelassen wird und höchstens mal ein Ein-Minuten-Gespräch, ein Ein-Minuten-Gebet, wenn es hochkommt, dafür gebetet wird, sondern man sich auch intensiver darum bekümmert. Das wäre, glaube ich, tatsächlich eine Herausforderung. Und es ist ja gut, dass wir manchmal Herausforderungen vor Augen bekommen. Wir müssen ja nicht sagen, ist alles schon immer in Ordnung, nicht? Sondern es ist ja durchaus gut, wenn wir so etwas vor Augen haben. Ja, bitte.
Bei uns in der Gemeinde gibt es zwei, drei ältere Damen, die kommen jeden Montagabend zusammen, holen sich an die Gebetsanliegen, bringen die zu Papier und wer die dann haben möchte, der findet einen Zettel am nächsten Sonntag im Gottesdienst in seinem Fach, was er in der Gemeinde hat. Und ich finde das immer wieder als eine sehr gute Sache, denn es stehen hier Menschen dahinter, die krank sind, es wird für sie gebetet. Es sind nicht nur diese drei älteren Frauen, sondern es sind noch andere, die sich damit einklinken. Dann gibt es Anliegen der Gemeinde, dafür wird gebetet und. Und dann außergemeindliche Anliegen, die letzten Endes auch in diesen Bereich hineingehören, auch dafür. Ich bin sehr davon angetan.
Ja, und tatsächlich ist Krankheit ja nicht alles, für das wir beten. Wir konzentrieren uns heute Abend auf die Krankheit als einen Punkt. Ja. Und da, glaube ich, braucht es einmal dieses, wie du es sagst, Leute, die sowas darum beten. Ich glaube, es braucht aber auch das, was wir vorhin gesagt haben, dass es Leute gibt, die dann bewusst zu Kranken gehen, die auch mit ihnen beten, bis dahin auch mal ihnen die Hand auflegen können. Oder wenn es Älteste sind, sie salben können, um sie zu beten. Das sind ja durchaus Formen von Gebet, von Hilfe, Unterstützung, die wir jemandem bieten können, erwarten, dass Gott auch dadurch heilt. Man kann das auch, wenn man es jetzt nicht übertreibbar so machen, dass man sagt, jetzt in diesem Gottesdienst speziell, wir wollen mal alle Kranken nach vorne bitten, speziell für sie beten. So, das machen andere Gemeinden mit den kleinen Kindern. Die sagen, ja, alle kleinen Kinder nach vorne, wir beten mal für die Kinder und die Eltern. Warum nicht auch für die Kranken? Kann man so durchaus machen, die da leiden. Solche Sachen zum Beispiel, nicht? Also, oder meinetwegen ein Team, was die Leute anruft zu Hause, wie es ihnen geht, und dann für sie betet am Telefon. Geht ja auch. Also das heißt, wir müssen uns einfach überlegen, da sind ja Leute, die leiden. Und häufig, wir kennen das ja, ist Krankheit eine, da ist man tief betroffen. Das kann auch geistliche Auswirkungen haben dabei, negative. Das heißt, da muss man versuchen, sich um diese Leute zu kümmern. Und wie sehr die Gemeinde Kraft dazu hat, wie sehr das zu machen ist, das ist, glaube ich, eine andere Frage. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr durch einen materialistischen Zeitgeist dahin drängen lassen, Krankheit sei nur etwas für den Arzt oder für die Charismatiker. Das ist sicherlich, wäre dann falsch. Nicht? Sondern Krankheit hat etwas mit dem Menschsein zu tun und zwar auch etwas mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Und deshalb sollten wir da auch das versuchen mit zu berücksichtigen. Ja, vielleicht noch ein paar Rückmeldungen hier. Manche haben mich etwas fragend angeschaut.
Ich meine, dass Jakobus 5 in den Gemeinden mehr Beachtung finden müsste. Einerseits bei den Ältesten, aber andererseits auch bei der Gemeinde und vor allen Dingen auch bei den Kranken in der Gemeinde. Wenn man das nicht tut und wenn das man schamvoll unterdrückt, denn versäumt man eine Anweisung des Neuen Testamentes und dann braucht man sich nicht wundern, wenn da Übergriffe passieren, die nachher unecht sind und vor allen Dingen, das beinhaltet ja vieles. Und haben wir sowieso nie.
Vollkommen klar.
Die Mitglieder, wenn die Wiederkunft nicht vorher eintritt, werden irgendwann mal sterben. Und das ist 100% Krankheit.
Ja.
Aber wenn das heißt, der rufe die Ältesten zu sich, die sollen über ihn beten, dann wird er besser mit ihm. Besser ist eine vielschichtige Aussage. Und das erfordert geistige Haltung der Ältesten, das erfordert geistige Haltung der Kranken.
Mhm.
Nicht so ganz einfach. Das führt bedingt zum Gesunden der Gemeinde. Und es ist grenzt an Sünde, wenn wir zu naturwissenschaftlich über die medizinischen Möglichkeiten denken, wo wir gerade diese Woche Erfahrung haben, dass sie in vielen Bereichen auch auf Grenzen stoßen. Eine Krankheit, wo es keine totale Diagnose gibt, gibt es auch noch keine totale Heilung. Das war nicht so im Raum zu stellen. Und in diesen Grenzbereichen, über die vielen seelischen Kranken, wo geistliche Hilfe letztlich nur durchgreifend helfen kann und andere nur Symptombewältigung ist, und das oft noch mit antichristlichen Mitteln, da können wir doch die Kranken nicht nur alleine lassen, da ist die Gemeinde herausgefordert, da ist der Christ herausgefordert.
Ja, zweifellos. Zweifellos. Ich meine, ich sollte vielleicht noch darauf hinweisen, dass wenn wir uns um Kranke kümmern, darf es nie darum gehen, einfach nur für jeden zu beten, dass er gesund wird. Sondern wir haben ja bewusst am Montag darüber gesprochen, es gehört mit dazu, dann auch seelsorgerlich zu arbeiten und manches Mal vielleicht, wenn uns deutlich wird, da muss Sünde bekannt werden, auch darauf hinzuweisen. Oder manchen zu ermutigen, dreh dich nicht immer nur um deine Krankheit, sondern denke daran, Gott will dir Kraft geben in der Krankheit. Das ist ja genauso seelsorgerliche Begleitung der Menschen, die krank sind. Es darf ja nicht nur im Fokus stehen, um jeden Preis gesund. Dann machen wir ja nichts anderes als viele andere Anbieter von alternativen Heilmethoden, die ewige Gesundheit versprechen wollen. Wir wollen ja einen biblischen Umgang mit Krankheit vermitteln. Und dazu gehört Gebet um Heilung, Erwarten um Heilung, aber genauso auch Hilfe im Leid oder geistliche Korrektur da, wo möglicherweise Sünde oder sonst etwas dahinter steht. Also das muss natürlich genauso dazugehören, nicht? Ist ja klar. Weil sonst greifen wir da zu kurz. Und sonst wird das auch nur Enttäuschung und Frustration nach sich ziehen. Genau. Lassen wir das vielleicht dabei, wir sind jetzt ja schon spät. Falls da noch Fragen sind, dann könnt ihr die ja gerne morgen früh loswerden oder auch jetzt, ich werde hier ja noch bleiben und ich werde einfach zum Abschluss nochmal beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir wissen, dass du der Herr über Leben und Tod bist, dass du unser Leben auch in der Hand hast, dass du auch jede Krankheit bekämpfen kannst. Wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit gibst bei der großen Zahl von Gesundbetern und Heilern, die in unserem Land unterwegs sind, zu erkennen, welche Heilung wirklich von dir ist und wo sich nur Menschen in den Vordergrund spielen, wo falsche Systeme dahinter stehen, wo Betrug nur da ist oder wo sogar okkulte Heilung ist. Wir möchten dich bitten, dass du uns aber auch Weisheit gibst, mit Menschen umzugehen, die krank sind, auch in der Gemeinde, die diese Menschen zu berücksichtigen, ihnen zu helfen, ihnen nachzugehen. Wir möchten dich bitten, dass du uns da sensibel machst, wenn wir mit kranken Geschwistern zu tun haben, nicht zu schnell zur Tagesordnung überzugehen, sondern auch denen zu helfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns Klarheit darüber gibst, was dann hinter diesen Erkrankungen steht. Wir möchten dich bitten, dass du uns Ausdauer gibst, auch längere Zeit zu beten, da wo es nötig ist. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch erkennen lässt, wo unsere Verantwortung der Gemeinde ist und gerade derjenigen in der Gemeinde, die du haben willst, dass sie sich um Kranke kümmern und für sie beten und für sie einstehen. Und wir möchten dich bitten, dass wir auch in unserer Umgebung erleben, dass du diese Kraft heute noch hast und dass du Menschen heilst und dass du dich verherrlichst daran. Und wir danken dir dafür, dass du das schon so oft getan hast, auch in unserem Leben. Amen. Nun gut, hat mich gefreut, dass ihr heute